Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zum Start einer Trilogie zu Hollywood, Las Vegas und New York, zu veganem Bananenbrot, dem fettesten Burger ever, dem besten Cheese Sandwich der Welt, Natur, Einöde, City Highlights. Das alles startet heute mit dem Reisen-Reisen-Roadtrip durch die USA. Am Steuer sitzt der Mann, über den Joe Biden gesagt hat, kenne ich nicht, aber ich liebe den Typen trotzdem. The man in the driver's seat, Jochen Schliemann. Schönen guten Tag.
Steigen Sie bitte langsam ein. In Zweiergruppen haben Sie keinen Spaß. Setzen Sie sich hin, verhalten Sie sich ruhig und verharren Sie in Ihrer Position,
Alter,
bis wir fertig sind.
Ich dachte, ich mach's mal so Ami-mäßig auf dicke Hose, eigentlich auch dein Style, um hier mal einen Aufschlag hinzubekommen, weißt du?
Einfach mal eine Rampe bauen, ja, aber die habe ich ja einfach militärisch abgeblockt. Also ich fand das jetzt aber auch so, reden manche Polizisten in den USA mit mir. Also, Sir, das hier, aber bevor wir...
Stimmt. Ja.
Hallo, guten Tag Michael, ich bin der Jochen. Ich freue mich riesig auf diese drei Folgen. Ein Traum wird wahr, eine Traumreise machen wir heute und endlich ist es soweit. Ich freue mich wie ein Kind.
Wir dachten ja in diesem kalten, grauen Winter, der sozial noch kälter ist als sonst. Also dieser Jahreswechsel 2021 ist ja noch kälter als sonst.
Weil man zwischen sich nicht, uns, meinst du?
Zwischen uns sowieso. Ne? Ja. Da ist immer alles cool irgendwie. Wir dachten, wir sezieren eine der wenigen guten Nachrichten aus diesem Jahr und bauen uns daraus ein Reisehighlight zum Wegträumen. Die USA bekommen einen neuen Präsidenten und eine neue Vizepräsidentin. Und egal, was da kommt, eines ist sicher, wahrscheinlich ist alles besser als Donald Trump. Zumindest aus unserer Sicht, Jochen, wenn ich mal für uns sprechen darf.
Das darfst du, selten genug, aber in diesem Fall ja.
Ja, und endlich ergibt es wieder großen Sinn, in dieses verrückte Land, in die USA zu reisen. Und wir haben uns gedacht, das machen wir mit einem gigantischen Roadtrip von der West Coast, wie wir jungen Leute sagen, bis zur Ostküste. Wir starten in L.A., um irgendwann in der dritten Folge, wie gesagt, das sind 1, 2, 3 Folgen, in New York zu landen. Wir fahren aber nicht straight, sondern wir fahren auch immer mal wieder Umwege, erzählen Geschichten aus Las Vegas, wir treffen Stars, wir schauen da vorbei, wo Leute mehrheitlich Trump gewählt haben und da, wo Amerika immer noch innovativ und hypermodern ist. Jochen, du bist ja so ein Typ, der von seinen Emotionen her oft völlig überfordert ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass es dann einfach ohne Umschweife sprudelt. Bevor es losgeht, was für ein Lebensgefühl wabert denn in dir, wenn du jetzt gerade an die USA denkst? Also gerade nach den letzten Jahren, die für USA-Fans ja schwierig waren.
Was für ein Lebensgefühl. Also erstmal ganz, ganz große Freude und Spannung. Ich finde, dass die USA eine der spannendsten Orte aktuell sind und die USA wirklich von diesen Extremen, die wir ja vielleicht auch alle oder die meisten von uns irgendwie mitbekommen haben im Zuge dieser Wahlberichterstattung auch mitbekommen haben, also dieses völlig zerrissene Land zwischen ultrakonservativen Meinungen und teilweise wirklich rückschrittlichen Gedanken bis zu den völlig progressiven Leuten, von Metropolen über wirklich vegane Essenstempel, die es schon gab, als wir das noch gar nicht aussprechen konnten, bis zu wirklich den schlimmsten Frittenschmieden irgendwie, alles beinhaltet. Mhm. Und die USA sind für mich deshalb, und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich so wahnsinnig auf diese drei Folgen freue. Erstens, es wird sich in keiner dieser Folgen irgendwas wiederholen, sondern du hast das Gefühl, wir durchreisen praktisch einen Kontinent, nicht ein Land, sondern halt irgendwie einen Kontinent. Man lernt so viele verschiedene Facetten von Menschen kennen und Orten. Die USA sind so vielseitig und natürlich auch schlicht so groß, dass es einfach immer spannend ist. Und das andere ist, dass die USA unglaublich liebenswert sind auf eine Art und Weise, aber halt auch andere Seiten haben. Spannende, zerrissene, dunkle Seiten. Und damit sind wir beim Motto, was wir beide ja eigentlich als Podcast haben. Reisen muss man reisen. Und es geht jetzt nicht um drei Folgen lang irgendwie Urlaub am Strand oder sowas, sondern man wird die guten Seiten, die schlechten Seiten sehen. Gar nicht jetzt irgendwie im runterziehenden Sinne, sondern wir werden uns ein ganzes Bild machen von diesem Land mit all seinen Eigenschaften und ganz viel lernen über Begriffe wie Freiheit und sonst was. Also das wird total spannend. Das ist viel mehr als Urlaub, dieses Land. Und vor allen Dingen auch, was wir jetzt machen werden, ist viel mehr als Urlaub. Also es wird Urlaub für den Kopf und es wird Kopfkino, Reisen im Kopfkino, aber es wird halt auch alle Facetten des Reisens, wie wir sie verstehen, abdecken.
Sagt Jochen Schliemann im Podcast Reisen, Reisen, der Podcast. Jochen, yes. Bevor wir unsere Karre für den Roadtrip abholen, bei irgendeinem so Dealer in L.A., wollte ich noch ganz kurz unsere Kolumne in der aktuellen Ausgabe des Magazins Geosaison erwähnen. Und obwohl wir in diesem tollen Blatt sind, geht es in der aktuellen Ausgabe in unserer Kolumne ums Scheitern. Wir erfahren wieder über dich, Jochen. Du spielst heute irgendwie so eine Hauptrolle in diesem Podcast. Wir erfahren nämlich auch in der aktuellen Geosaison ein bisschen was über deine Angstzustände im Eismeer von Grönland. Ne?
Oh ja.
Ne? Also du hast ja
wie es anders laufen kann, wie man glaubt. Soll ich mal kurz?
Ja.
Also es ist halt, es war ein Trip, den ich dort beschreibe. Ich finde inzwischen, also ich habe es endlich mal auf einen literarischen Punkt bringen können sozusagen, dafür ist Schreiben ja da. Das war einfach nur das, was man sich erwartete, nämlich einen romantischen Trip durch die Eisberge. Im Zweifel springt noch ein Wal vorbei und jonglieren ein paar Seehunde neben dir. Das hat überhaupt nicht funktioniert und ich fand mich wieder auf so einem kleinen Fischerboot, das auf schlimmsten Wellen und im für mich schlimmsten Sturm, den ich jetzt auf dem Wasser je erlebt habe, irgendwie übers Eismeer jagte, irgendwie übers schwarze Wasser. Und der Captain langsam durchdrehte. Also was man so alles erleben kann.
Dass der Captain durchgedreht ist, hat dich unfassbar beruhigt, glaube ich.
Fand ich stark, ja. Aber man braucht dann ja eine starke Hand, ne? So wie ich bei dir ja auch. Ja. Der fand das ganz geil. Also es war halt echt so, also es war, er meinte, das ist nichts, das ist nur leichter Seegang und raste so diese Wellen hoch und ich krallte mich so fest in dieser Holzbank. Und ich dachte wirklich, also jetzt so, also als die eine Welle, es wurde immer höher, schwarzes ja. Wasser und wir senkten uns fast nach hinten, wir kippten schon fast nach hinten über und er hat erstmal permanent so getan, sei es nichts, und als wir dann wirklich fast umkippten, hat er gelacht vor Freude.
So. Und du hast deine Funktionsunterwäsche wahrscheinlich vor Angst voll geschmitzt und gleichzeitig ist noch ein Eisberg geschmolzen, vor lauter Panik bei dir wahrscheinlich.
Ja, kurzzeitig den Klimawandel beschleunigt sozusagen, also zumindest in mir. Man hat eine Geschichte zu erzählen, sagen wir mal so, und das tun wir in dem Heft. Und irgendwann, wenn ich alt bin, also noch älter und auf dem Schaukelstuhl sitze und meine 32 alten Rentner-Dackel irgendwie beglücken muss mit Geschichten, wird die Geschichte auch auf den Tisch kommen.
Ja. Außerdem beamen wir uns bei den Kollegen von Geosaison auf den Mond. Das hat uns sehr gefreut, ne? Genervt auf Erden, ab auf den Mond, die Überschrift. Das fanden wir toll. Vor allem, weil dieser Mondtrip so ein bisschen aufgebaut ist wie ein wirkliches Reisehighlight. Also es gibt Tipps zum Golfspielen da oben, Übernachtungstipps auf dem Mond. Ich habe viel gelacht, großartiges, tolles neues Heft, aber auch mit irdischen Themen. Bilbao ist drin, ne? Baskenland, da möchte ich ja schon immer hin und hoffe, dass wir das mit dem Podcast auch irgendwann bald machen können. Das Baskenland, bin ich sehr gespannt drauf. Das alles in der Geo, wie immer, eine Achterbahnreise des Glücks durch die Reisethemen. Und ganz hinten auf der letzten Seite sind wir und Jochens Eismeergeschichte aus Grönland. So, Jochen.
Jetzt aber los, ab in die USA.
Ich setze mich auf den Beifahrersitz unseres imaginären Cabrios, das du irgendwie bei so einem Dealer gezockt hast. Ich habe einfach keine Ahnung, ich habe einfach so LA gerade im Kopf, so, aber halt nicht das schöne LA, sondern irgendwie so diese Industriegegend, wo die man auch aus Filmen so kennt, mit so abgefuckten Garagen, wo so Deals hinten geht, und ich sehe uns zwei Dudes so mit Sonnenbrillen da entlanglaufen. Wir haben vorher übers Netz irgendwie, übers Darknet uns eine Karre klar gemacht, so ein Cabrio irgendwie, das mit einer Brennstoffzelle fährt, weißt du, völlig umweltfreundlich, und aber auch so eine Hydraulikpumpe hat, dass wir so hüpfen können, weißt du?
Ja, ja.
Und so cruisen können. Sowas stelle ich mir vor. Es laufen die Red Hot Chili Peppers, weil wir ja in California sind, ne? Und ich glaube, damit sind die Erwartungen jetzt für diesen Trip extrem hochgeschraubt. Aber ich liebe dieses Bild von uns zwei Dudes in dieser Karre drin.
Das sollst du haben. Und womit geht's los, wenn man durch die USA reist als Mensch aus Mitteleuropa? Man landet mit einem Flugzeug, also man ist noch nicht in einem Auto. Und man landet in Los Angeles auf dem Flughafen und viele Sachen ploppen natürlich auf, genauso wie du gesagt hast. Also allein Los Angeles, Hollywood, Venice, Beverly Hills, Malibu, ne, all das, was du dir ja auch mit uns beiden jetzt mit Sonnenbrille im Auto ausmalst, ne?
Ja, genau.
Und aber das erste ist genau das, was du sagst, man holt sein Auto ab. Und das ist tatsächlich, meistens fährst du irgendwie mit so einem Shuttlebus dann zu irgendeiner Autoverleih und dann hast du genau dieses Bild, witzig, dass du es gesagt hast, von diesem eher Industriegebiet oder so, in dem du halt dann irgendwie bei irgendeiner Autovermietung erstmal anstehst, natürlich in der Sonne. Sonne scheint irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Also immer, wenn ich, immer, ich fahre ja nicht wie jede Woche nach L.A., aber wenn ich irgendwie mal in Los Angeles, also hey.
Ne? The sun is always shining in Southern California, Alter.
Die ganzen Songs. Naja, ja, auf Musik werden wir auch noch viel kommen. Nee, aber du hast die Immigration irgendwann hinter dir, die auch übrigens ewig dauern kann. Also die Einreise und dann kommst du aus dem Flughafen raus, fährst mit dem Shuttle zum Mietwagen-Service und stehst erstmal in der Sonne und wartest und holst dir dein Auto ab, genau. Und eine Sache, ein ganz praktischer Tipp vorab, was ihr euch in den USA oder was du dir in den USA mal merken solltest, die One-Way-Miete kostet deutlich mehr als die Return-Miete. Also das heißt, wenn du das Auto an derselben Station zurückgibst, dann ist Automieten in Amerika günstig. Wenn du es nicht tust und woanders abgießt, dann ist es teurer. Das sage ich und sage gleich, wie ich es dieses Mal gemacht habe auf dem Trip. Ich habe es nämlich One-Way gemietet. Das versuche ich sonst immer zu vermeiden natürlich. Aber in dem Fall geht es ja nicht anders, weil wir wirklich von Küste zu Küste fahren. Und wir reden hier natürlich auf jeder Ebene irgendwie vom Trip of a Lifetime, vom Lebenstraum, der man sich erfüllt. Und da habe ich jetzt gesagt, fuck it, daran kann das jetzt nicht scheitern.
Ja. Wir geben die Kiste dann irgendwie in New York am Central Park ab. Egal, wir stellen die einfach ab am Schluss, am Ende der dritten Folge.
Und zünden die
scheißegal, an. Was es kostet.
Ne? Ja, wir zünden die einfach an, weißt du, mit so einer Kippe, die wir nach hinten schnippen und gehen weg mit Sonnenbrillen und hinter uns irgendwie explodiert alles.
Das ist ein tolles Endbild, weißt du, im Abspann von Folge 3, wenn wir da so weglaufen, die Kamera, also so eine Kameradrohne, die so von hinten aufzieht und du siehst, wie die Straße wieder, wie alles anfängt zu brennen und wir durchs Feuer laufen irgendwie in die Eternity rein. Ja.
Und dann rennen wir so zum Flughafen und der Flieger ist weg, Alter.
Ja,
verpasst. Und wir bleiben einfach sitzen im Terminal 3 Tage. Das wäre so Glam pur.
Nee, ja, wir haben irgendwie verhaftet, weil Aufenthaltsgenehmigung, Visa abgelaufen.
Auch noch, Michi.
Volles Programm.
Alles, Drogendeals, Verhaftung, Michael. Wir haben ja schon alles durch. Meine Güte. Was soll ich jetzt noch machen? Nein, aber, es ist, ja, also diese One-Way-Miete ist in dem Fall natürlich Pflicht. Es sei denn, man kann auch zurückfahren und das ist gar nicht so doof. Wenn man jetzt wirklich Trip of a Lifetime wirklich verdoppelt und sagt, man nimmt jetzt statt, ich habe mir 4 Wochen genommen für den Trip, so, also von Küste zu Küste. Wenn man jetzt sagt 8 Wochen, wenn man sagt, man macht mal eine Auszeit, das ist vielleicht möglich. Manche Menschen haben das Glück, ne? Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Die USA bieten sich dafür auch an, dass du halt durch den Süden an die Ostküste fährst und durch den Norden an die Westküste zurück. Das geht alles, ne? Also
ein Traum.
Ja. Freunde von mir haben sich ein Auto gekauft. Die sind einmal durch und haben sich einfach ein Auto gekauft, haben sie aber länger gebraucht als 4 Wochen und haben es dann auf der anderen Seite wieder verkauft. Man kann sogar mit dem Zug fahren, auch alles möglich. Aber wir bleiben natürlich beim Auto, weil Auto das Verkehrsmittel in den USA einfach ist. Jedes Land hat sein Verkehrsmittel. Es gibt ein paar Stände, paar Städte mit Nahverkehr, aber die USA ist ein Autoland. Das muss man einfach so sagen. Das macht schon Sinn. Und dieser Roadtrip ist ja auch Teil der Reise. Da ist wirklich mehr Weg als Ziel, geht ja gar nicht, als dieser Roadtrip durch die USA. Wie gesagt, ich hatte 4 Wochen. Generell sei noch einmal kurz gesagt, Autos in Amerika sind groß. Amerika ist ein Autoland, das heißt sehr, sehr viel, auch in Städten, also in vielen Städten, außer vielleicht San Francisco, New York City und Chicago, aber sehr viel in fast allen anderen Städten ist auf Autos ausgelegt. Was auch bedeutet bei der Miete, dass Autos oft größer sind, als man meint.
Ja, das stimmt.
Ich übernehme jetzt keine Verantwortung dafür, wenn man dann doch irgendwie so ein Flummi irgendwie so kriegt. Aber guckt euch das genau an. Ihr braucht meistens nicht das größte Auto, weil das ist dann richtig groß. Da kann man meistens noch ein anderes Auto hinten drin parken.
So, ja, das ist ja dafür auch vorgesehen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich aus meiner Erfahrung auch, nehmt euch, also wenn ihr jetzt nicht mit 18 Kindern anreist, dann nehmt euch eine kleine Karre, die reicht wirklich. Ne? Also auch wenn das Land ausgelegt ist auf große Autos, ihr werdet es sehen, die Parkplätze, da kann wirklich jeder parken. Da kann auch Jochen vorwärts, rückwärts, seitwärts einparken, weil die Parkplätze sehr, sehr groß sind.
Diagonal.
Ja, genau. Du passt auf jeden Fall rein mit der größten Kiste. Es ist so ein bisschen absurd, was du eben schon gesagt hast. Es ist halt einfach ein großes Autoland. Aber um Geld zu sparen und um auch ein bisschen Benzin zu sparen, tun es die kleinen Kisten da auch in den USA.
Genau, und wenn ihr jetzt den Megatrip vor euch habt, dann guckt halt nach einer Stufe höher oder so. Also wie gesagt, so ein langer Trip oder so, da muss es jetzt nicht das Allerkleinste sein. Aber wie gesagt, sie sind immer ein bisschen größer, als man meint normalerweise. Was ich jetzt gerade sehr, also übrigens, man kann auch mit dem Camper fahren. Ne? Wir machen jetzt aber die klassische Autovariante, weil wir auch in Motels rein wollen. Wir wollen in Motels am Highway pennen und so. Da wollen wir jetzt hin, in dieses Lebensgefühl, da wollen wir rein. Und witzigerweise ist ungefähr das passiert, was oder in einer anderen Form passiert, was du gerade angerissen hast. Denn ich bin dann mit dem Auto, als ich es dann hatte, runter vom Mietwagenparkplatz und bin dann natürlich Richtung Stadt gefahren, Richtung LA, also Innenstadt. Und ich guckte so, und der Himmel war blau und da waren dann so Industriegebiete und so ein paar Straßen, eine Ampel kam auf mich zu, alles relativ viel Platz. Du fühlst dich relativ schnell wohl, bist natürlich noch ein bisschen unsicher im Auto. Und no shit, auf einmal war ein riesiges Loch in der Straße vor mir. Also ich fuhr so mit 20, 30 km/h oder Miles per Hour, ich weiß nicht, auf jeden Fall noch nicht sonderlich schnell. Und es war einfach ein Loch in der Straße. Mhm. Und hätte ich das nicht gesehen, ich glaube, ich wäre einfach reingefahren mit dem ganzen Auto und wäre verschwunden. Ich habe jetzt keine Pointe vor dem Ding, ne? Aber es war einfach da. Und das war so wie so dieses Ding, so, oh, der Himmel ist blau, ne? Der Rest meines Lebens liegt vor mir, um mal jemanden zu zitieren, der bei uns zu Gast war.
Fahr in Urlaub-Folge.
Und du, die Welt geht auf, denkst, jetzt ist das Auto da, jetzt kann's Scheiße, da ist ein Loch. So, und da bin ich dann irgendwie wie so ein gerade noch so dumm herumgekurvt und bin dann relativ schnell auf den Highway rauf, in die Innenstadt. Und es ist dann so erstmal so, denkst du so, oh, wow, 3, 4 Spuren Highway, viele Autos, Amerika hat immer, oder LA hat gerade sehr viel mit Verkehr auch zu tun, Rush Hour, wenn du Pech hast und verdammt viele Autos, oftmals auch Stau und du findest dich im Auto so zurecht, du kommst an, du machst vielleicht mal das Radio an, hörst die ersten Sender, Autoradio in Amerika ist, also Radio in Amerika ist was ganz was anderes als in Deutschland, sehr viele kleine lokale Stationen, vom Schlimmsten der Welt, also halt wirklich radikalen Country-Sendern, also nur weiß sozusagen, also auch nervig und tief religiöse, fast fundamentalistische Radiosender, wirklich Predigten den ganzen Tag beballern, aber auch Rocksendern mit einer extrem kleinen Rotation, wo du immer dieselben Songs hörst. Was auch immer, du lernst verdammt viel und verdammt vielen coolen Studentensendern. Macht das Radio an. Wenn ihr in Amerika Auto fahrt, hört euch das an. Es ist auch immer anders. Ihr werdet viel lachen, ihr werdet viel genervt sein, aber ihr könnt sofort weiterstellen.
Ja, Radio is not dead. Also das ist auch ganz lustig, wenn man, das kann man ja auch hier in Deutschland machen, was ich manchmal mache, Radiosender aus aller Welt hören. Also keine Ahnung, vom neuseeländischen Studentensender bis halt irgendwo in die USA rein mit über Internetradio. Und das ist wirklich toll, weil man bekommt, auch wenn man da unterwegs ist, finde ich, gerade durch diese kleinen Lokalsender in den USA mit ganz verhaltensoriginellen DJs und Hosts und Moderatoren oder Moderatorinnen, die dir halt auch so, wenn du vielleicht einen Tag, zwei irgendwo in der Region unterwegs bist oder in California unterwegs bist oder Arizona, Nevada und hast da irgendwie den regionalen Sender da, du kriegst da so ein bisschen Lebensgefühl von damit, aber aus ganz viel, wie du sagst, Jochen, aus ganz viel verschiedenen Sichtweisen, je nachdem, wie dieser Sender geprägt ist, und das ist halt auch wieder so ein typisches USA-Feeling. Es gibt nicht ein USA-Gefühl, weil es so viele Strömungen, Richtungen, Menschen, Gedanken, Kulturen da gibt, die da aufeinanderprallen, die sich manchmal miteinander mischen, die sich ergänzen, die sich gegenseitig abstoßen. Und das, lustigerweise, darüber kriegt man einen tollen Eindruck über die Radiolandschaft dort, wenn man unterwegs ist. Das ist ein super Add-on, deshalb bei einem Roadtrip wirklich nicht seine Spotify-Playlist oder Apple-Music-Playlist anzumachen, sondern sich wirklich auf diese Radiosender einzulassen mit diesen Menschen dort, die da moderieren, die da Scherze machen, die da viel Meinung raushauen. Und es ist viel, sagen wir, diese Radiolandschaft ist viel diverser als, sagen wir, jetzt in Deutschland, finde ich.
Ja, genau. Und es ist, letztlich werdet ihr eine Mischung aus beidem haben. Gerade bei so einem Trip, nicht Joe Biden, sondern halt aus beidem sozusagen. Du hast halt nicht schlecht, oder? Den habe ich
also,
jetzt wirklich,
also so ein Putt auf dem Grünen. Nach 3 Monaten US-Wahl rauf und runter, ist der für mich neu.
Gut, ich mache mal weiter. Ihr werdet eine Mischung aus zwei Facetten haben, nicht um das Wort jetzt wieder zu umgehen. Einmal das Radio, das ihr immer wieder anmachen solltet, wenn neue Gegenden kommt. Und natürlich, ihr werdet auch sonst viel Musik von euch hören. Und auf jeden Fall irgendwie checkt das Radio, dass ihr irgendwie, das wird auch gehen, USB-Kabel oder irgendwie Bluetooth, was auch immer. Ihr werdet viel Zeit zum Musik hören machen haben, will ich sagen. Man wird verdammt lange Auto fahren. Und das ist aber eigentlich schön. Und das gehört dazu. Das nervt nicht. Also ich finde, das ist Teil einer Reise durch Amerika, mindestens so einer, wie wir sie machen. Wie dem auch sei, man kommt da an, wo man schläft irgendwann, wenn man mit dem Auto fährt nach L.A. rein. Ich schlafe oft, man kann überall pennen. Ne? Also man kann am Strand in der Nähe pennen, man kann ein Airbnb nehmen, man kann was auch immer machen. Ich nehme irgendwie, die paar Male, die ich habe ich immer ein Hotel genommen in Hollywood, also ganz klassisch. Ich wollte ankommen, ich wollte da schon irgendwie so ein bisschen Amerika-mäßig so ein, weiß ich, ich hatte irgendwie Best Western Hollywood Hills oder so, das war ganz am Rand von Hollywood. Von dem Stadtteil Hollywood. Und gut, Hollywood sagt jedem was. Hollywood ist letztlich ein Stadtteil, einer der weltberühmtesten natürlich, weil aufgrund
du wolltest halt Glamour, weißt du?
Genau, da gehöre ich auch hin.
Ja.
Also von der Kleidung her, von der Frisur, auftreten. Ich bin aber ein Mainstream-Star und da gehöre ich dann einfach auch hin. Nee, das ist 5 Minuten zu Fuß vom Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard und Sunset Boulevard sind ziemlich nah beieinander. Und da kann man dann, also ich gehe dann da immer als erstes hin. Ich gehe dann die 5 Minuten halt zu Fuß. Es ist ganz schön nach einem langen Flug und guck mir dann irgendwie halt den Walk of Fame an zum Beispiel. Da kommst du relativ schnell hin zum Beispiel. Oder du fährst von mir jetzt mit dem Auto dann doch nochmal kurz los in den Drugstore und kaufst dir irgendwas oder so. Ich bleibe irgendwie letztlich irgendwie immer in Hollywood. Und was der nächste Tipp sozusagen, der euch wo notgedrungen, den ihr erfahren werdet oder vielleicht auch schon erfahren habt in den USA, ist, wenn ihr dort ankommt, dann wie gesagt ja meistens aus Europa, wenn ihr uns jetzt gerade hört, meistens zumindest, und ihr werdet eine Form von Jetlag haben, die dafür sorgt, dass ihr sehr früh einschlaft und sehr früh aufsteht. Das ist in diese Richtung so. Das heißt, 2 Regeln, mit denen ich auch immer wieder bei meinen Reisepartnern auf Ärger stoße. Ne? Wenn ich jetzt, wenn wir nämlich endlich ankommen im Hotel, da möchte man nichts lieber, als sich erstmal kurz hinlegen. Tut es nicht. Meiner Ansicht nach tut es nicht. Es ist, wenn man da einmal einschläft, du schläfst wie ein Stein. Es ist so wunderschön. Aber wenn du aufwachst, ist es, wenn du Pech hast, 11 Uhr abends oder 1 Uhr morgens. Und das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, weil du hast ja Urlaub. Aber es ist geiler oder ist für mich, ich versuche immer wach zu bleiben. Ich gehe dann halt raus, wie gesagt, gehe spazieren oder erledige noch irgendwas, versuche irgendwie wach zu bleiben und versuche, zumindest wenn es dunkel ist, ins Bett zu gehen. Das wird meistens früh abends. Du wachst trotzdem früh auf und versuch irgendwie bis 4 Uhr oder 5 Uhr zu pennen. Dann hast du diesen Jetlag relativ gut im Griff. Ich mag diesen Jetlag lieber als den anderen, weil so hast du einfach mehr vom Tag, weil du einfach früh aufstehst. Du kannst sozusagen damit rumprollen und kannst sagen, ich war im Urlaub jeden Morgen um 6 Uhr voll am Start. So, ne?
Ja, das kommt ziemlich cool an. Ja,
ja. Ja, ne? Gerade bei Leuten wie dir. Ich merke schon, das ist hier so ein bisschen...
Was denn?
Nee, schon gut. Aber so sieht's aus. Spazieren gehen, essen gehen, früh essen gehen, ins Bett und morgens dann irgendwie früh aufstehen. Und wenn du dann früh aufstehst, was kannst du nicht alles machen?
Frühstücken.
Zum Beispiel. Aber meistens, weil du so früh wach bist, hat entweder noch nichts geöffnet oder du hast vielleicht auch noch gar keinen Hunger. Ich genieße oder ich rate dazu, L.A. zu genießen am Morgen, wenn die Sonne langsam aufgeht, die Rasensprenger angehen, die grünen, gut geschnittenen Rasen irgendwie sozusagen gesprengt werden. Wenn die Sonne auftaucht, wenn der Dunst über der Stadt so ein bisschen erscheint, dieser morgendliche Dunst über einer sommerlichen Stadt, die Stadt, in der wirklich fast immer gutes Wetter ist, das ist ja eines der großen Plus bei Los Angeles. Und ich bin tatsächlich dann oft auch nochmal zum Hollywood Boulevard gegangen an dem Morgen, weil dieser Hollywood Boulevard oder der Sunset Boulevard sind natürlich extrem bevölkerte Orte, also sei es jetzt durch Touristen oder Leute, die dort wirklich arbeiten, was auch immer. Da ist so viel, was man sehen kann. Wie gesagt, von mir ist auch der Walk of Fame oder so. Und wenn du das für dich alleine hast und wenn so eine Stadt erwacht, das ist eine wunderschöne Art und Weise, eine Reise zu beginnen, wie ich finde.
Und das finde ich aber generell einfach ein schönes Thema, mit dem du mich jetzt überrascht hast. Also diese Morgende, ne? Deshalb Jetlag ist immer nicht immer was Schlimmes, weil man erlebt manchmal zwangsweise Sachen, die einem dann wirklich überraschen, nämlich so Morgenstimmungen von Städten. Und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, weil als ich das letzte Mal in LA war, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das habe ich verpasst, aber dieses dieses im Sommer morgens ganz früh erwachen und allein draußen zu sein und dann das noch in Los Angeles, was ja so ein Sehnsuchtsort ist, den man ja auch aus dem Fernsehen, aus Filmen so kennt, und dann da quasi so ein bisschen wie der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der da gerade durchläuft. Das stelle ich mir fantastisch vor.
Das ist toll. Zumal LA ja auch eine ganz eigene Stadt ist in Sachen Stadtplanung. Also du hast, wenn du New York im Kopf hast oder Chicago auch oder San Francisco, so wie viele europäische Städte auch, das verdichtet sich natürlich zum Stadtkern hin, die Menge der Leute, die dort wohnen, die dort arbeiten. Das heißt, du hast sehr viele Hochhäuser. Das hast du auch in Downtown Los Angeles, aber du hast in Los Angeles, zum Beispiel Hollywood, ist total flach bebaut. Da gibt's ein paar hohe Häuser, aber du hast in fast jeder Nebenstraße, selbst vom Sunset Boulevard in Nebenstraße, wohnen manchmal Menschen. Also du hast das Gefühl, du bist im Wohngebiet, obwohl du gerade in einem der touristischsten und interessantesten und spannendsten Orte der Welt bist. Das heißt, du gehst manchmal sogar an Gärten vorbei oder so. Das ist total spannend. Aber nehmen wir mal an, du bist auf diesem Hollywood Boulevard und gehst gerade über den Stern von irgendeinem großen Star irgendwie rüber oder so. Du hast das Chinese Theater da, was vielleicht gerade vorbereitet wird, dieses riesige Kino. Du hast generell das Showland Amerika, das Zentrum des Showlands in Amerika. Du siehst den Hollywood-Schriftzug auch sehr oft aus L.A., gerade aus Hollywood auch raus, der halt hinten am Bergbank, diese weißen Buchstaben, was für ein Sehnsuchtsort, sozusagen Haken gemacht auf einer Liste, ich sehe den da. Das ist einfach schön zu sehen, ich kann mich zum Beispiel nicht daran satt sehen. L.A. ist die Hauptstadt des Entertainments, aber du hast auch im selben Moment, hast du auf diesen gerade morgens blank polierten Sunset Boulevard oder Hollywood Boulevard, schlafen Obdachlose. Und das gehört dazu in Amerika. Das ist so. Das heißt nicht, dass sie ja pennen sollen. Ich sage dazu, dass diese Gap, diese Kluft zwischen Reich und Arm in Amerika, die viele auch schon mal bemerkt haben und die einem immer wieder auffällt, wenn man von mir aus mal dort ist oder wenn man Berichte dort sieht, die siehst du fast vom ersten Tag an. Du siehst, wie Leute, die einfach vom System vergessen wurden, die haben ja auch ein anderes soziales Netz, beziehungsweise manchmal gar keins Amerika. Dazu kommen wir auch noch in diesen drei Folgen irgendwann. Das ist ein total spannendes Thema, warum Amerika das, viele in Amerika das sogar gut finden, dass sie keine Versicherung haben oder so oder anders versichert sind. Du siehst diese Auswirkung dessen, dieses blankpolierten, manchmal von Supermärkten, wo wirklich wachspoliertes Gemüse drin steht und 2 Meter weiter an der Außenwand in der glühenden Hitze liegt jemand, der einfach kein Zuhause hat. Und das ist so, das gehört dazu, dem wird man sich nicht verschließen können und das ist auch gut so, wenn man das so wahrnimmt, weil das ist einfach die Realität. Wen du dort auch oft triffst, sind zum Beispiel Musiker. Ich habe da irgendwie länger mit einem Hip-Hopper geredet, der natürlich jetzt, das war jetzt kein Star oder so, sondern ein junger Typ einfach, der irgendwie Afroamerikaner, der irgendwie Bock hatte, Musik zu machen, kommt gleich auf uns zu, Amis, ne? Also sind sehr nett zu einem, hey, how are you und so, und Service Nation, freundlich und so, und kommst ins Gespräch und erzählt er dir, warum er Musik macht, warum er das super findet, dass du da bist, macht mit dir irgendwie so einen Handschlag über 36 Stationen, den du erstmal lernen musst, beglückwünscht dich und zeigt auf dich, wenn du weg bist, denkst du, ich bin der derbste Motherfucker, habe ich in dem Moment gedacht, so, schenk mir eine CD, ich gebe ihm trotzdem Geld. Und all das passiert, bevor du frühstückst. Also 6 bis 8 Uhr, weil alle aufbauen. Und es ist Sommer und es ist auch heiß, deshalb bist du auch noch froh, weil du früh unterwegs bist. Das ist so ein erster Eindruck, den du haben kannst von Los Angeles.
Schön.
Es gibt 1000 Sachen. Wir verweisen jetzt mal kurz auf unsere Kalifornien-Folge. Und unsere allererste Folge, die wir jemals als Reisender Podcast gemacht haben, ging unter anderem nach Kalifornien. War völlig überambitioniert, ne? Weil dieses Land, das ja so groß ist wie Deutschland oder fast größer, glaube ich sogar, Kalifornien, diesen Bundesstaat versucht haben abzudecken in einer Folge, die viel zu lang wurde. Und da haben wir viel mehr noch zu LA und zu Facetten von Kalifornien, weil wir einmal durch ganz Kalifornien gefahren sind. Jetzt fahren wir ja eine Route durch das gesamte Land, die USA, das ganz gesamte Land USA. Ich will aber trotzdem noch so ein paar Sachen sagen, die man in LA machen kann, einfach nur mal zu droppen, weil es einfach so spektakuläre Namen sind, die vielleicht bei ganz vielen Leuten Glocken läuten lassen im Kopf. Du kannst zum Frühstück zum Beispiel fahren, fand ich super damals, nach Melrose, also ein anderer Stadtteil, auch bekannt von Melrose Place oder halt einfach so ein ganz cooler, hipper Stadtteil mitten in L.A. Auch flach bebaut, tolle Boutiquen, Second-Hand-Läden, geile Cafés, also richtig geiles Essen. Einfach super. So, du kannst fahren durch Beverly Hills und kannst dir diese reichen Vorgärten angucken und da einfach mal berieseln lassen und denken so, mein Gott, so könnte man auch leben, wenn es mal funktionieren würde. Du kannst zu den, ja, ist doch so, zu den Universal Studios kannst du fahren, da kannst du Tage verbringen, du kannst dir ein Hotel, du kannst mal in ein Hotel abends auf dem Sunset Boulevard gehen, da kannst du dir einen Drink holen am Pool und hast so einen Blick, der Sunset Boulevard liegt so ein bisschen höher und kannst du einen Drink nehmen am Pool und aufs Tal von Los Angeles gucken bei Nacht mit über die ganzen Lichter an so einem sonnigen Abend. Was für ein Gefühl ist, zumindest einmal so zu erleben. Fahr abends mit dem Auto danach über den Sunset Boulevard. Also schau den Leuten beim Cruisen zu, freitags oder samstags, den jungen Leuten, die da wirklich noch langfahren am Wochenende, so im gewollten Stau, dass man langsam fährt und Hip-Hop hört aus den Autos raus. Du hast Palmen an den Straßenseiten, du hast Plattenläden, du hast Clubs, Leuchtreklame. Das ist für mich Los Angeles. Und das kannst du alles machen. Nehmt euch ein paar Tage Zeit in Los Angeles für den Jetlag zum Ankommen. Wahnsinnige Stadt.
Ja, wahnsinnige Stadt und eine Stadt, die sich super verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Also auch so Downtown Los Angeles war früher so ein Ort, der war so kalt, steril, weil es so ein Business District war, der fast ein bisschen ausgestorben ist, der in den letzten 20 Jahren aber so ein Hipsterviertel wurde, der neu belebt wurde. Also es entstehen immer wieder neue Ecken zum Entdecken. Also es gibt natürlich das, was du vorhin gesagt hast, diese faszinierenden Orte, die man hier Walk of Fame und so, diesen Hollywood Boulevard. Es gibt diese Orte, die seit 2000 Jahren bekannt und beliebt sind, aber es gibt auch immer wieder neue Ecken da zu entdecken und auch drumherum. Also mein Lieblingsort auch drumherum, nicht weit von Los Angeles weg, ist Santa Barbara.
Wunderschön.
Da habe ich wunderschöner Ort, so ein bisschen außerhalb nördlich von Los Angeles. Das ist ein Ort, der direkt an der Küste ist und du siehst im Hintergrund diese wunderbare Gebirgskulisse, die hinter Los Angeles so im Inland in Kalifornien ist. Und das ist halt auch so ein Ort mit kleinen Häusern, so mit so roten Ziegeldächern. Franziskanermönche haben diesen Ort dort nicht erfunden, sondern gegründet. Und so ist dann auch diese ganze Stadt entstanden. Auch wieder, was Jochen vorhin gesagt hat, flache Häuser, einen wunderbaren Strand. Du hast eine Fußgängerzone, was auch selten ist für Amerika, dass du wirklich so ganz viele Bereiche hast, die du nur zu Fuß entdecken kannst. Also L.A. und das ganze Umfeld um L.A. drumherum, auch die Ausflugsmöglichkeiten dann in diese Berge rein und die Strände. Also L.A. kann man auch locker eine Woche, zwei machen. Also da wird dir nicht langweilig.
Total. Und wenn du sagst, auf dem Weg nach Santa Barbara liegt Malibu. Einfach so ein Name, alle Augen und Herzen auch schon, oh mein Gott, ich will in Malibu wohnen irgendwie, in einer Villa in Malibu oder so, wo Baywatch passiert ist oder gedreht wurde. Da gibt's
passiert finde ich sehr gut. Wo Baywatch passiert ist, finde ich genau die richtige Bezeichnung.
It happened. It happened. And we watched it all. Yes. Also Malibu, Baywatch, kleine Ortschaften, Villen am Wasser, Surfer, riesige Strände.
Surferinnen.
Surferinnen zum Beispiel auch, soll es da auch geben. Ich war mal in so einer Villa, da habe ich irgendwie ein Interview mit einer Band gemacht, ich komme aus Musikjournalismus, die hatten sich eine Villa genommen, Incubus hieß die Band, die hat da eine ganze Platte aufgenommen, die heißt Morning View, die dreht sich nur, die wurde benannt nach dem Blick, den du von Malibu aus aufs Meer aufhast. In derselben Villa wurde ein Teil von Lost Highway von David Lynch gedreht. Du kannst auch Drehorte abfahren in L.A., du kannst mal Holland Drive suchen, der auch von David Lynch, ein fantastischer Film von David Lynch, sehr dunkel natürlich, wie sie das für mich gehört, aber du kannst Tausende, du kannst Chili Peppers hören und durch die Stadt fahren, also Red Hot Chili Peppers, du kannst nach Venice fahren, kannst Van Halen hören, du kannst am Strand in Venice kannst du die ganzen Körperkult-Leute sehen, so braun gebrannte, muskulöse Typen, die wirklich in knapper Badehose morgens Gymnastik machen, damit jeder zuguckt.
Das ist kein Klischee, die gibt's wirklich. Ich habe auch gedacht, da werden die wahrscheinlich immer ein paar hinstellen, wenn die da irgendwelche Reportagen drehen, aber diese Leute, die sehen auch manchmal aus wie in 80ern, 90ern. Ne? Also da sind wirklich Geräte, die man aus dem Sportstudio kennt, gibt's da halt unter freiem Himmel und dann sitzen die da. Also meistens Jungs, aber auch Girls und die Boys und Girls, die pumpen dann und sind natürlich so eingeölt und haben knappe Sachen an, ne? Ja. Also Körperkult, ne? Auch so an Stränden, Mini-Bikinis, ne? Alles ist ja Nacktheit ja eigentlich verpönt. Du siehst im amerikanischen Fernsehen keine Brust, kein Hintern, alles weggeschnitten, aber da am Strand so wenig Stoff, weißt du, dass wirklich ein Quadratzentimeter Stoff alle wichtigen Körperteile, die man nicht sehen darf, verdecken. Das schafft man, glaube ich, nur in Los Angeles oder auf Ibiza.
Ja. Zwei Sachen sage ich noch kurz, die ich wirklich empfehlen kann. Die drei Sachen. Erstens, esst mexikanisches Essen. Einfach Info, so wie alle meine Freunde aus Amerika in Deutschland zum Türken rennen und sagen, endlich mal geiles türkisches Essen, weil Türkei nahe liegt, viele Menschen aus der Türkei hier leben oder türkischstämmige Menschen hier leben. Mexiko ist sehr präsent in Kalifornien. Mexikanisches Essen ist nicht nur irgendwie ein Tequila und irgendwie ein Chips dazu oder so, sondern mexikanisches Essen ist fantastisch. Kannst du ganz toll essen in Kalifornien. Nächster Tipp, geht mal in so einen Park. Geht mal, wenn ihr mal von der Stadt genug habt, zum Beispiel in Griffith Park kurz wandern oder joggen oder so. Da habt ihr, das ist in der Stadt, also es ist wirklich nicht weit weg mit dem Auto, ein paar Minuten. Man kann super durch die Berge auch hochfahren. Irgendwie Hollywood ist ja relativ, nicht, LA ist ja relativ hügelig oder so knapp hügelig, so leicht hügelig. Im Griffith Park kannst du wandern, gibt's einen Rundweg, Blick über die ganze Stadt. Du hast wieder diesen Dunst über L.A., du siehst Downtown mit den hohen Häusern, diese riesige Stadt, die sich erschließt. Du kriegst mal so einen Überblick darüber, was L.A. überhaupt ist. So, ne? Blick vielleicht noch ins Orange County rein oder so. Du siehst das Hollywood-Schild manchmal, wenn du da langläufst. Ich fand interessant, ich ging da dann so lang, hatte meinen Blick gehabt und bin dann so zurück zum Auto gegangen. Auf einmal passierte tatsächlich etwas, was auch etwas war, was ich immer schon mal erleben wollte, auch wenn es sich gleich ein bisschen komisch anhört. Da kam dieses Geräusch. Und es, ich kann es nur nicht besser nachmachen, weil es ist jetzt nicht ein Kolibri oder so, sondern es war eine Klapperschlange.
Ach, schön.
Und nicht, dass ich jetzt Bock hätte, jemals eine Klapperschlange irgendwie in einer Diskussion mit der zu führen, aber relativ weit weg, im sicheren Abstand, stand diese Schlange hoch. Der obere Teil guckte mich an und hinten rasselte dieses Ding. Ne? Die machen ja das Geräusch, um Leuten zu sagen, pass mal auf, Alter, lass mal. Ne? Ich stand dann praktisch nach irgendwie ein paar Tagen L.A. und dann diesem ruhigen Ausflug, den ich da oben hatte, auf einmal diesem Tier gegenüber, sozusagen in meinem Gefühl Auge in Auge. Und wir guckten uns so 20, 30 Sekunden an und es und irgendwie so eine, oh, krass. Also also mitten in der Stadt sozusagen.
Jochi, ja. Sollen wir mal weiterfahren?
Ja.
Ich habe einen Motor angemacht, also unser Cabrio mit der Brennstoffzelle. Das will jetzt getreten werden.
Ja. Das wird jetzt getreten.
Und ich würde sagen,
Das wird jetzt getreten. Es kommt nämlich, wir fahren jetzt am Ausgangspunkt. Stellt euch einfach vor, ihr steht in Santa Monica, also am Strand in L.A., auf dem Steg. Da ist so ein Jahrmarkt auch drumherum, also auch volles L.A.-Klischee. Santa Monica Pier. Und ihr steht, und das ist jetzt ganz wichtig für uns, weil dieser Kreis wird sich schließen in drei Folgen. Ihr steht auf dem Pazifik, einer der großen Ozeane dieser Welt, und guckt auf den Pazifik. Irgendwo hinten ist Hawaii, ganz weit hinten ist Japan. Und jetzt fahren wir los zum Atlantik. Wir fahren jetzt rüber nach New York. Und wir könnten jetzt noch ganz viele andere Sachen machen. Nach Norden fahren.
Da vorne ist Zuckerwatte. Da am Pier gibt es Zuckerwatte.
So viel Zeit muss sein. Da holen wir uns jetzt noch eine Zuckerwatte und so ein buntes Eis oder so ein Shaved Eis. Steigen jetzt in unser Auto. Michi denkt natürlich, wir haben ein Cabrio. Für mich haben wir halt irgendwie eher so ein Seat. Mal schauen. Nichts gegen Seat, aber halt so also ein kleineres Auto, ein praktisches Auto. Das war keine Werbung. Und fahren jetzt.
Die werden nie bei uns Werbung machen, die jetzt.
Verdammt. Tut mir leid. Grüße nach Spanien sozusagen. Nein, also wir fahren jetzt nicht nach Norden, nach San Francisco, den Highway Number One hoch. Wir fahren jetzt rein nach Amerika. Und sofort, Michael, haben wir wieder einen der Gründe, warum ich Amerika liebe. Das Land öffnet sich. Du fährst über die Highways raus aus der Stadt, was echt lange dauert. Und irgendwann siehst du es. Irgendwann siehst du, wie sich die Ebenen öffnen, wie die Wüsten beginnen. Du bist ja in Kalifornien, im Süden von Kalifornien, da ist sehr viel Wüste. Du siehst die Bergketten im Hintergrund. Das Land geht auf. Und du verstehst das erste Mal, wie groß Amerika ist. Das ist das drittgrößte Land der Erde. Davor nur Russland und Kanada. Klappt dahinter übrigens China. Und es liegt wirklich ein Land vor dir, das so viele Facetten hat, wie du es dir vielleicht vorstellen kannst, aber immer nie so ganz. Also mach Musik an, mach das Fenster auf, stell den Tempomat ein, also dass sogar die Geschwindigkeit fest eingestellt ist im Auto und fahr. Und jetzt bist du da. So, jetzt bist du auf deinem Roadtrip. Und was wir machen, ist tatsächlich etwas, was nicht so viele machen bisher, aber was eine super, super spannende Facette an Amerika beziehungsweise auch an Kalifornien ist. Du fährst ungefähr so 3-4 Stunden noch weiter in den Süden, fast nahe Mexiko bist du dann. Und du fährst durch die Colorado-Wüste vorbei an einem See in so einer Senke. Das ist eine ganz tiefe Senke, die teilweise tiefer als der Meeresspiegel. Es ist unglaublich heiß. Also ich habe die Reise, diesen Roadtrip damals im Sommer gemacht. Ich habe noch nie so eine Hitze erlebt wie auf der Reise. Das muss man auch sagen. Es war brütend heiß. Ich bin am Salton Sea vorbeigefahren, ein sehr großer Inlandsee, aber halt auch ein See, um den herum nichts ist, aufgrund dieses lebensfeindlichen Klimas, aufgrund der Wüste, der widrigen Lebensumstände und so. Und du landest in irgendeinem Nest, das heißt Niland, also N-I-L-A-N-D, also wie der Nil und dann And noch dran, Niland, und nimmst dir dein Hotel. Und du nutzt am nächsten Morgen das, was du vielleicht noch ein bisschen hast, nämlich den Jetlag. Erstmal fragst du dich, wo bin ich ja eigentlich, warum mache ich das? Das fragst du dich ja gerade auch, Michi, was soll der Scheiß, was redet er da?
Weiß ich, hatte gerade Sekundenschlaf.
Ja, genau so.
Nein, alles gut.
Aber du stehst am nächsten Morgen auf und alle Menschen, mit denen ich vorher zu tun hatte, die sich um diesen Ort drehen, den wir jetzt besuchen, haben gesagt, steh noch früher auf, als du denkst, dass du früh aufstehen solltest. Okay. Du fährst wirklich, um 3 Uhr stehst du auf. Ich weiß immer noch das Weckergeräusch. Es war schrecklich. Ich hasse Wecker, aber egal. Selbst als Jetlagged, da musste ich einen Wecker stellen. Und du fährst unglaublich früh, praktisch fast mitten in der Nacht los, wegen dieser unglaublichen Hitze, die dort herrscht. Du hast da bis zu 50 Grad Celsius, Punkt, am Tag. Es ist einfach unglaublich heiß. Mhm. Und du fährst im Dunkeln los, vor Sonnenaufgang. Der Himmel färbt sich so ganz langsam auf dem Weg, auf den letzten Kilometern dann so dunkelblau, manchmal dann langsam ein bisschen heller. Hinten schon der Horizont so rot-gelb, ne? Also die Sonne geht auf, der Tag beginnt. Und irgendwann kommt so ein Steinverschlag, so wie sieht aus wie so eine Mini-Bushaltestelle oder so. Und darauf steht so mit Handfarben geschrieben, almost there. Und darüber in kleiner Schrift, Slab City. Hast du schon mal von Slab City gehört?
Nein, ich bin gerade, mein Hirn tackert gerade. Nee, weil ich war in der Ecke ja auch unterwegs, aber davon habe ich noch nie gehört.
Nee, ich bin da runter, also runter, da sind wir wieder in den Süden gefahren.
Der alte Geograf.
Da ist er ja wieder, sorry, ich mache das wirklich nicht absichtlich.
Deshalb lieben wir dich so.
Ja, danke. Du und dein anderes Ich, ja vielleicht, aber ihr beide. Ja. Slab City ist eine Art wildes Camp mitten in der Wüste, würde ich jetzt mal sagen. Mitten im absoluten Nichts. Kurz zur Erklärung, im Winter sind hier relativ viele Camper. Also auch so Amerikaner, viele Amerikaner verbringen zum Beispiel einige Amerikaner verbringen ihren Lebensabend damit, sich einen großen Camper zu kaufen und halt in den heißesten Orten des Landes, zum Beispiel Death Valley, soll ja der heißeste Ort der Erde zum Beispiel sein, im Winter zu sein, weil dort wunderbar frühsommerliches Wetter ist, weil halt woanders Winter ist, ist es da angenehm warm.
Dann stehen ja Wüste rum, ne? So Camps habe ich auch schon gesehen, dass da einfach, dann stehen so 20 Camper einfach im Nix.
Genau, die stehen einfach im Nix und bauen da so eine kleine, kurzweilige Kommune sozusagen auf.
Ja.
Im Sommer ist da kaum jemand, außer halt die Leute, die permanent da wohnen. Und weil im Sommer ist es unglaublich heiß. Es wohnen dort, und was wohnen da für Leute in der Zeit? Künstler, Obdachlose, also Aussteiger, Mittellose, Leute, die sonst keinen Ort zum Leben haben. Leute, die nicht in der Gesellschaft leben wollen oder können. Und weil sie niemand dort daran hindert, weil Amerika so groß ist, wohnen die halt da. Die haben sich da halt niedergelassen. So. Und daraus ist halt eine Art Kommunenkultort, Slab City, entstanden. In einer Ecke, die völlig verwaist ist. Lass uns sagen, 5:30 Uhr morgens da angekommen. Und es war brütend heiß. Ich habe geschwitzt wie im Hochsommer. Die Sonne war offiziell noch gar nicht aufgegangen. Der Himmel wurde nur langsam heller. Und ich habe da einen Bewohner, man muss davor sagen, das ist kein klassischer Touristenort. Das heißt, schreib Menschen an. Kann ich vorbeikommen? Hast du Bock, mir das zu zeigen? Du kannst da auch so hinfahren. Da gibt's so einen Hauptort, der heißt Salvation Mountain. Salvation Mountain, das ist so ein bunt angemalter Berg, also so aus Stein, so eine Anhebung aus Stein und Platten und so. Die wurde bunt angemalt, wie so eine Pilgerstätte, die aus dem Nichts entstanden ist, von lauter Verrückten, die da irgendwie Sachen draufgeschrieben haben, wie Freedom oder Belief oder irgendwas. Also ein sehr, sehr bunter, popkultureller Ort inzwischen fast. Da kannst du hinfahren, das kannst du dir kurz angucken. Da wurden schon Videos gedreht von Coldplay. Da hat ein Teil von Into the Wild, dem Film, gespielt. Da spielt Grand Theft Auto, das Computerspiel. Germany's Next Topmodel hat da mal ein Shooting gemacht. Also weißt du, was ich meine? Also so die Ecke von coolem Ort. Ja?
Mhm. Aber dieses Slab City, wenn du sagst, es ist kein Touristenort, man kann dort aber vorbei, kann man theoretisch da auch, da wird es wahrscheinlich wie überall ein Motel geben oder ein Hostel, wo man übernachten kann.
Ne? Du pennst tatsächlich in diesem Ort Nyland, den ich meinte. Du fährst, das ist okay, noch eine halbe Stunde weg, weil es da nichts zum Pennen gibt. Das ist einfach sozusagen einfach, also man kann das mit nichts vergleichen, aber es ist irgendwie ein Ort, wo Menschen wohnen. Deshalb sage ich nur, verhalte dich da jetzt nicht, als könntest du dir alles angucken, sondern da wohnen Menschen. Also hab Respekt, geh nicht überall hin und guck, sondern schreib im Zweifel Leute vorher an und frag, kannst du mir da zeigen? Da gibt's aber auch so eine Art, manche nehmen da auch ein bisschen Eintritt und zeigen so ein bisschen eine Kunstausstellung, die sie mitten in der Wüste gebaut haben oder so. Also ich habe, wie gesagt, diesen einen Künstler da kennengelernt, der mir dann so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt hat. Eigentlich ein Mensch, der irgendwie Businessman war in den USA, dann hat er Krebs bekommen, also ist an Krebs erkrankt, hat den besiegt, war auch sehr stolz und sehr bewegt, als er mir das erzählt hat. War gar nicht so alt, es ist jetzt bei mir ein paar Jahre her, vielleicht ein paar Jahre älter als wir jetzt, also sagen wir so Ende 40, 50 oder so. Und war ruiniert durch die Therapie. So. Und hatte kein Geld mehr und ist dann nach Slab City gezogen und hat dann, war immer schon künstlerisch veranlagt, meinte er, und ist dann dahin gezogen, hat da sein neues Leben begonnen und lebt jetzt in dieser Kommune, die im Sommer, im Winter sehr groß ist, weil da halt diese Wintercamper sind, aber im Sommer halt wirklich nur von den Hartgesottenen ist. Da sind natürlich auch mal zwei paar zwielichtige Gestalten bei, aber auch viele junge Leute, die feiern wollen, die immer anders leben wollen und Künstler halt. Und er hat mir zum Beispiel gezeigt, er hat so eingezäunt, war dann so ein kleiner Kunstpark, da haben sie so ein altes Autowrack genommen, das wie ein im Comic verrostet ist. Also du hast ja ein ganz besonderes Klima da, weil es so trocken ist. Es ist roter Rost, wirklich der gemalte, dieser so ein Bilderbuchrost sozusagen. Und da drin haben sie dann so ein paar Pflanzen gepflanzt oder so. Da haben ganz viele alte Fernseher von Müllkippen geholt und haben daraus eine riesen Fernseherwand gebaut und haben da so Messages draufgeschrieben. Also Kunst aus Müll. Sehr bunt, sehr schön, sehr verspielt, weil die Leute ja auch Zeit haben, sehr, sehr detailliert und alles. Also total spannend, total schön, total anderer Ort. Man kann auch anders leben, will ich damit sagen. Und für mich ist dieser Ort deshalb so spannend, weil er wieder eine Facette von Amerika zeigt. Weil es zum einen zeigt, dass jeder irgendwie seinen Platz findet und dass dieser Platz vor allen Dingen nicht mal, also der muss nicht mal offiziell okkupiert werden, also der ist jetzt nicht gemietet oder so, sondern da ist einfach sonst keine Sau. Da will auch keiner hin. Also die wollten das auch schon mal schließen, aber dann war es halt popkulturell auch schon wieder so relevant, dass sie es dann doch nicht machen konnten. Also die Regierung von Kalifornien. Und so sind einfach die Leute da geblieben. Und du fährst letztlich irgendwann im Morgengrauen da ja wieder weg, sagen wir 8 Uhr oder so, schwitzt wie ein Tier, steigst ins Auto AC an, sofort Klimaanlage an und fährst da irgendwann wieder raus, hast echt eine andere Welt erlebt und fährst an diesem Steinverschlag wieder vorbei, an dem Slab City stand. Und ich weiß noch ganz genau, da steht auf der anderen Seite, weil du wieder rausfährst, stehst, ahead, reality. Also die Realität liegt wieder vor dir, oder reality ahead, also die Realität kommt jetzt wieder. Und du hast wirklich das Gefühl, dass du nicht in der Realität warst. Und total spannend.
Sowas, was du gerade beschrieben hast, dieses Slab City und so, solche Orte gibt es halt sehr, sehr viele in den USA. Und das ist so anders als zu Europa oder auch zu Deutschland. Man kann sich gar nicht vorstellen. Es gibt ja bei uns auch so dieses hässliche Wort Künstlerkolonie. Das gibt es natürlich bei uns auch, wo sich Menschen irgendwie so einen alternativen Lebensweg beziehungsweise Art zu leben halt suchen, ganz bewusst suchen oder halt manchmal auch da reinrutschen oder damit auch ein Zeichen setzen wollen. Also viele Aktivistinnen tun das ja, ne? Also gerade das ist ja auch eine gute Sache, sag mal, anders leben zu wollen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, da zu kämpfen, zu tun. Künstler, die einfach ihren Freiraum brauchen. Gibt es bei uns auch, aber das ist bei uns ja auch immer noch in irgendeiner Form organisiert. Ne? Also man muss sich irgendwie wahrscheinlich auch für die Hütte im Wald irgendwo melden beim Amt. Und das ist natürlich in den USA oftmals so ein bisschen anders. Da entsteht das einfach. Leben die Leute dann einfach mal irgendwo in irgendeinem Wald, auf irgendeiner Fläche, in irgendeiner Wüste. Irgendwann kommt dann auch, wie du eben erzählst, mal der Staat Kalifornien und fragt mal, was macht ihr ja eigentlich? Und diese Orte habe ich halt, die entdeckt man auch einfach durch Zufall, dass da Leute irgendwie im Nirgendwo ganz anders leben wollen oder halt auch leben müssen, weil das spiegelt ja da auch immer wieder durch, wenn man durch die USA unterwegs ist tolles Deutsch, wenn man unterwegs ist in den USA oder durch die USA fährt. Dieses Arm-Reich, diese großen Unterschiede im Denken, in den Möglichkeiten, das zeigt sich immer wieder und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Menschen leben.
Ja, und dass alles möglich ist. Und das ist, du kannst die USA nicht zusammenfassen in einem Satz. Das geht nicht. Weil du hast immer, du hast all das. Du hast diese Beschränkungen manchmal. Du hast all das. Aber du hast halt auch sowas. Du hast die Ecke für jeden. Und da ist es dann doch wieder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, weil da haben dann natürlich Leute wieder ihren Platz gefunden. Ne? Wobei es ist natürlich auch zynisch gegenüber dem Obdachlosen in Hollywood. Der wird da nicht hinkommen. So. Also es ist, du kannst es nicht in ein Wort fassen. Es ist einfach, googelt mal Slab City, googelt mal, da gibt's auch Dokus drüber, googelt mal Salvation Mountain. Da werdet ihr auch sehen, das ist so ein bunter, angemalter Berg, total popkulturell bekannter Ort inzwischen. Wie gesagt, wenn Coldplay und Topmodel da waren, dann ist es auch schon ein bisschen rumgekommen, also in der Popkultur sozusagen. Aber wir sind jetzt ja wieder in der Realität. Und Realität heißt Autofahren.
Im Cabrio, Jochen. Wir sind im Cabrio wieder unterwegs.
Okay, wir sind weiter, egal, wir sägen das Dach jetzt ab. Wir sind im Cabrio unterwegs. Wir fahren vorbei an diesem See. Ich hab da, das Kranke war, also dieser Binnensee, von dem ich erzählt habe, fährst ja wieder zurück, erstmal ein paar Kilometer. Und ich bin vorbeigefahren an einer Baustelle, da waren Straßenarbeiter. morgens um 9 bei inzwischen 40 Grad, der den ganzen Tag in der Sonne stand und ein Schild hochgehalten hat, von wegen fahren oder nicht fahren. Ne? Ich habe mich kurz mit dem unterhalten. Das war ein positiver, lieber Mensch, der dankbar war, dass er Arbeit hatte. Freundlich, ach Germany, interesting, bla bla bla. Eine der besten Unterhaltungen meines Lebens. Einfach Menschen treffen, drüber reden, andere Lebensentwürfe. Mein Gott, was für eine Belastung körperlich. Aber halt, ja. Ich glaube, da waren die Zähne nicht nur weiß, weil er aus Amerika kam und diese Zahnpasta benutzt, sondern weil er einfach rundherum so braun war. So braun gebrannt, weißt du, so von der Sonne. Wie dem auch sei, du fährst weiter, wir kommen jetzt, wir passieren praktisch einen Ort, dem wir mal eine ganze Folge gewidmet haben. Das sei nur gesagt, hört euch die gerne mal an. Ich mag die Folge sehr gern. Du fährst in ungefähr 3 Stunden von Slab City nach Joshua Tree, dem Nationalpark. Völlig magischer Ort, ganz anders als Slab City, ruhiger, bedachter, sozusagen schön geistiger in dem Moment, also mit diesen berühmten Bäumen, U2, Queens of the Stone Age, ganz viele Musik war da passiert, das Coachella Festival passiert da. Gönnt euch da 1-2 Nächte, atmet die Magie eines ruhigen, künstlerischen, ganz anderen Ortes, eines tollen Nationalparks, der fast unspektakulär ist auf den ersten Blick, aber wunderschön. Joshua Tree, hört gerne unsere Folge. Für mich ein Muss, wenn man in Kalifornien ist. Wir fahren jetzt aber halt weiter, weil wir diese Folge schon gemacht haben und kommen in eine andere Stadt, die 5 Stunden von Slab City liegt. Ein anderes schon wieder. Ich meine, es ist wirklich ungewollt, schwingt man sich von Highlight zu Highlight. Ein Wahrzeichen der USA, wie auch immer man das interpretieren mag. Las Vegas.
Viva Las Vegas, Jochen.
Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva la vida, viva Las Vegas. Las Vegas ist... Eigentlich die Idee von Las Vegas ist heutzutage mit jedem Jahr, dass die Weltgeschichte voranschreitet, noch wahnsinniger als davor. Las Vegas ist eine hochgezogene, künstliche Stadt mitten in der Wüste. Wir reden immer noch von 40 bis 50 Grad Außentemperatur im Sommer, wirklich brütend heiß. Und allein, wenn man auf der Wüste darauf zukommt, sieht man, das gehört da eigentlich nicht hin. Da ist aber eine riesen Stadt gebaut worden. Silhouetten, Hochhäuser, all das. Und Las Vegas ist eine Sünde. Las Vegas ist von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde eine absolute Sünde. Die Leute kommen her zum Sünden, die Leute feiern, spielen, rauchen, saufen, was auch immer. What happens in Vegas stays in Vegas, sagt man ja immer. Ja. Also alles, was da passiert, bleibt da auch. Und die Grundidee dieser Stadt, und da müssen wir als Nachhaltigkeitspodcast natürlich auch drauf hängen, ist natürlich kompletter Wahnsinn, im absoluten Nichts einen Energiesauger vor dem Herrn zu bauen, das nur aus Leuchtreklame besteht und Klimaanlagen. Wahnsinn.
Ja, das ist es ist unbeschreiblich. Also ich kann mich noch erinnern, als ich dort war. Du kommst erstmal nach Nevada rein. Du fährst quasi über die Grenze. Da hast du schon an der Grenze hattest du schon so ein bisschen so 2 Casinos, weil Nevada dann irgendwie Glücksspiel erlaubt ist oder so. Und genau. Das ist schon absurd. Da stehen auf einmal so 2 Casinos und dann fährst du wirklich auf die Stadt zu, du fährst durch nichts, da ist Trockenheit pur und dann kommst du dann Las Vegas rein, auch wenn man das vorher wirklich auch schon mal in Filmen oder in Serien 1000 Mal gesehen hat, du kommst da rein und machst nur, du hast den Mund aufstehen, weil du es gar nicht begreifst. Und ich meine das jetzt völlig wertfrei. Ne? Also eigentlich finde ich jetzt immer was völlig wertfrei. Eigentlich finde ich, das ist eigentlich eine der größten Sauereien auf diesem Planeten. Ja. So Klima, wassertechnisch, umwelttechnisch ist das halt
totaler Wahnsinn.
Das ist, und es ist wieder so American. Scheiß drauf, wir machen das, wir bauen das, wir können das. Weißt du, so dicke Hose und groß und wir machen das abgefahrenste Ding. Und dann ist es auf der anderen Seite auch, ich fühle das und spüre das und denke, das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war da 3 Tage in meinem Leben und es waren halt wirklich, wirklich witzige Tage da. Das auf der anderen Seite. Ich bin da sehr, sehr hin und her gerissen. Also wenn ich irgendwas entscheiden könnte, würde ich sagen, wir bauen das da ab. Ne? So. Aber auf der anderen Seite möchte ich diese 3 Tage auch nicht missen, weil es halt wirklich so verrückt ist, was du eben ja gesagt hast. Es ist eine große Sünde, diese Stadt. Sie ist anregend bunt. Sie ist verrückt. Man erlebt verrückte Dinge, weil in der Stadt auch ständig dieses Gefühl ist, was man vielleicht in Deutschland von von, sag mal, im Rheinland von Karneval kennt, vielleicht in Berlin oder München, Hamburg von aufregenden Clubnächten oder dem Karneval der Kulturen. Es ist so ein ganz spezieller Vibe in dieser Stadt, die dich die ganze Zeit triggert. Also es, die Stadt ist auch sehr, sehr anstrengend, weil es überall sind Geräusche, überall ist Musik, überall blinkt's, überall laufen interessante Leute an dir vorbei, überall sind Leute, haben irgendwelche verrückten Sachen, die sie anziehen. Auf der anderen Seite auch wieder ganz normale Leute, so dieses Amerika, wo du denkst, so Alter, wie kann man so rumlaufen? Also auf dem Strip in Las Vegas fahren Karren, die du vorher noch nie gesehen hast, weil die Leute sich die selbst gebaut haben, die bei uns gar nicht genehmigt würden. Und das ist nur tagsüber. Und dann hast du noch keine Nacht in Las Vegas verbracht. In diesen, also wenn du nur so ein kleines bisschen dieses Zockergehen in dir hast und dieses Ding, dass man sich verzaubern lässt von Licht und Show und alles Mögliche, dann ist man halt da schnell gefangen. Und ich kann mir das nicht absprechen, dass mir das dann halt wirklich gefallen hat. Und allein diese Atmosphäre in den Casinos, es ist so ein bisschen aufregend, es geht Geld über den Tisch. Also diese Atmosphäre, diese Stimmung können diese Hotels auf ganz unterschiedliche Weise herstellen. Ich sag Hotel, weil meistens ist das Hotel auch gleichzeitig Casino. Und sie machen es halt auch sehr schlau. Du lebst in einem luxuriösen Hotel für ganz, ganz wenig Geld. Also ja. Die Leute, das ist ja der Trick. Die Leute werden angezogen aus aller Welt nach Las Vegas, weil eine Übernachtung in einem 5-Sterne-Hotel vielleicht 39 Euro kostet. Und Es ist wirklich ein tolles Hotel.
Und was für Zimmer? Also ich hab teilweise Suiten. Ich sage, Leute, ihr habt euch geirrt. So, also das kann nicht ich sein. Und dann verstehst du, wie du sagst, du gehst in die Lobby, siehst die ersten Spielautomaten und denkst so, jo, alles klar. Und das Krasse ist auch, du weißt abends ja manchmal gar nicht mehr, ob du draußen oder drin bist. Weil überall über dir ist Leuchtreklame links, rechts, wenn du auf diesem Strip bist. Der Las Vegas Strip ist so das absolute Zentrum. Und du gehst an Roulette-Tischen vorbei, die Leute rauchen und denkst, du musst doch draußen, weil in Amerika ist es doch nicht erlaubt. Falsch, in Las Vegas darf man auch drin rauchen. Du sitzt auf einmal, ich saß auf einmal in irgendeinem Restaurant mitten in einem Casino. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich draußen drin war oder was auch immer. Du zockst, ich habe da irgendwie auch so, weiß ich, dann sagt man so, komm, ich mach mal einen Fuffi, wird's doch ein Honey, ne? Also irgendwie setzt alles auf Rot, verlierst, so, mein Spiel halt, Story meines Lebens so.
Dein Leben.
Alles auf Rot und verlieren. Du stehst aber mal vom Eiffelturm, also der ja nachgebaut ist, du läufst durch Venedig, weil das danach gebaut ist, ne? Elvis singt, weil irgendjemand geheiratet hat. Es ist ein absolutes, und du kannst fantastisch essen gehen, du kriegst billige Zimmer. Es ist total absurder Ort, ja.
Ja, es ist halt alles Böse in Perfektion da, also Böse in Anführungszeichen, alles, ich sag mal, alles, was verführt, ist da, ne? Also das ist Las Vegas dann auch auf einmal sehr liberal, du siehst Sexarbeiterinnen auf abends dann in Clubs durch die Casinos laufen, also es ist anders, es gibt wilde Partys, es wird getrunken, aber auch total schöne Sachen. Also ich bin mal da irgendwie, ich weiß auch nicht mal, ob es tagsüber nachts war, durch ein Hotel gelaufen oder durch ein Casino gelaufen, da waren auf einmal zwei Typen, die an zwei Flügeln halt so ein wildes Klavierkonzert gemacht haben, so ein Pianokonzert. Also weißt du, diese zwei Flügel, die sich gegenseitig so battlen so ein bisschen. Great Balls of Fire mäßig. Und das war fantastisch. Und dann war auf einmal eine Stimmung und es war toll und die Leute haben miteinander gelacht und getanzt und gesungen. Es ist einfach so passiert. Und du lernst natürlich auch abstruseste Menschen kennen. Also ich habe da auch so ein bisschen gepokert und was da, also jetzt nicht mit viel Geld, sondern auch die Summen, die du eben genannt hast, wo ich sage, ja, da mal ein 20, da mal ein Fuffi, so an diesen kleinen Tischen. Und also, was da Leute aus aller Welt da oder nur aus den USA da am Tisch sitzen, mit denen du dann auch so ein bisschen ins Gespräch kommst. Und es passieren halt Dinge, wie bei mir, dass ich auf einmal beim Pokern, hatte ich auf einmal Tickets gewonnen für eine Show dort. Also in Las Vegas gibt's ja abends so ganz viele Shows, Celine Dion, große Stars, Britney Spears, was auch immer. Hier diese,
wie Elton heißt John diese? Ist auch mal aufgetreten, hier die
Elton John,
die Löwenjungs da.
Die Löwenjungs, wie hier Siegfried und Roy und so. Also es gibt so abstruse Shows, meistens irgendwie von Künstlern, die zwar ihren Zenit schon überwunden haben, aber die dann halt da nochmal in Las Vegas so riesig aufwendig produzierte Shows machen, wie so Fernsehshows, die jeden Abend zwei, dreimal laufen, die auch total viel Geld kosten. Es gibt ständig Konzerte. Und ich habe irgendwie beim Pokern Tickets für Huey Lewis and the News gewonnen.
All right.
Im Caesar's Palace Theater.
All right. Weltberühmtes und Veranstaltungszentrum, ja.
Genau, also du bist da mitten im Caesar's Palace, das ist ein riesen Hotel und Casino, und wo auch die ganzen, damals zumindest, die Bediensteten alle in so römischen Kutten rumliefen. Ne? Also Jungs wie Mädels in so weißen Leibchen, alle attraktiv, keine Ahnung, denkst du, okay, das sind alles irgendwie eigentlich Models und dann verdienen sich da was dazu oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und und du läufst da auf einmal, gewinnst halt diese Tickets und sagst, ja, in 2 Stunden, hier, Hulu, then the News. Und so, okay, da gehe ich halt da mal hin. Und dann war das halt so ein toller, auch so ein amerikanischer Saal, so den man so aus den 50s und 60s aus dem Kopf hatte, der jetzt nicht so eine einfache Konzertlocation, sondern so halbrunde Tische, so die so leicht hochgehen und du immer so in halbrunden Tischen zu fünft sitzt, ne? Und unten ist halt so die große Bühne. Und das war halt abgefahren, ne? Also für mich war das schon mal abgefahren, dass man beim Konzert sitzt, ne? An so Tischen. Ne?
Ja.
An so eher so Rundtischen, so gemütlich im Plüsch. Das war so ein ganz anderes Konzerterlebnis, nicht so ein Rock'n'Roll-Erlebnis, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern man sitzt so gemütlich in so einem Sofa drin, an so einem Halbtisch, man kann sich Essen und Trinken bestellen und unten rockt halt Huey Lewis and the News, The Power of Love, Heart of Rock'n'Roll, Steel Beating, Heart and Soul und whatever. Der spielt
Stuck also, with You, Alter.
Stuck with You, Jacob's Ladder.
Doing it all for my baby, Alter. Hip to the Square.
Der hat in den 80ern, 90ern, die hatten so viel Hits, diese Jungs, mit ihrer Mucke. Und dann bist du auf diesem Konzert und siehst, das geht halt ganz anders ab. Bei uns in Deutschland stehen ja halt alle vorne an der Bühne und da war es so, alle saßen, sangen mit, das war eine tolle Stimmung und dann ist mal irgendjemand aufgestanden, da ist irgendeine Frau aufgestanden, hat ihm Blumen vorbeigebracht, Huey Lewis, er ist ja ein super Entertainer auch, und hat mit ihr dann auf der Bühne so ein bisschen erzählt und es war eine ganz andere Stimmung, es war ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Konzert, was ich ja umsonst bekommen habe, weil ich die Tickets gewonnen habe, ein Konzert irgendwie in Las Vegas zu erleben. Also für mich war einfach dieses Vegas, diese 2, 3 Vegas-Nächte und auch tagsüber irgendwie da ein bisschen am Pool abhängen und so. Es war böse und aufregend zugleich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, diese Magie von Las Vegas. Ich glaube, ich will da einfach nicht mehr hin, weil ich mich, glaube ich, jetzt 20 Jahre später zu sehr über die Umweltsauerei aufregen würde. Damals, muss ich sagen, fand ich es sehr, sehr faszinierend, sehr wild. Du kannst bis morgens irgendwann bin ich morgens um 9 oder 10 aus irgendeinem Clubraus und dachte, es sind ja schon 30 Grad und die Sonne scheint wieder. Wie konnte das passieren?
Ja.
Und es gibt ja diesen Film Hangover. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Diesen bekloppten Film, glaube ich, aus den Nullerjahren, der ja so eine Las Vegas-Nacht überzeichnet darstellt. Aber vieles ist da schon drin. Es ist crazy, es ist verrückt. Und ich möchte das zumindest aus meinen USA-Erinnerungen nicht missen.
Anderer Filmtipp, Fear and Loathing in Las Vegas. Auch nicht gerade ein sauberer Film, aber ein wahnsinnig guter Film. Wie dem auch sei, mehr zu Las Vegas in unserer Kalifornien-Folge auch wieder. Unsere allerersten Folge, wie gesagt, witzig, dass wir da jetzt so manchmal drauf zurückkommen. Wir fahren jetzt einfach weiter nach Osten. Wir fahren weiter ins Land rein. Sind jetzt ja, wie Michael schon sagte, in Nevada und fahren jetzt noch zu einem absoluten Highlight in den USA, bei dem man vorbei muss, wenn man die USA durchkreuzt. Wir fahren zum Grand Canyon.
Was ein Loch, ey. Ja? Grand Canyon.
Das ist
ganz schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, wenn es jemand schafft, dann du, Jochen Schliemann.
Take
the pressure.
Es ist ein absolutes Wahrzeichen. Grand Canyon kennt jeder den Namen. Du fährst an eine Ecke des Grand Canyons, so muss man es ja wirklich definieren, das ist ja nicht ein kleines Loch in der Erde, fährst du von Las Vegas so rund 2 Stunden. So, das ist das Nächste vom Grand Canyon, also was du erreichen kannst von Las Vegas aus. Du kannst allein im Grand Canyon 1 bis 2 Wochen verbringen. Also du kannst den Hoover-Damm angucken, da kommst du eh vorbei. Das ist ein großer Staudamm, wo der Colorado River gestaut wird. Das ist dahinter natürlich auf der einen Seite trocken, auf der anderen Seite ein riesiger See. Das ist nicht das Ding. Man kann aber in Grand Canyon und um den Grand Canyon herum Kanu fahren. auf dem Colorado River. Man kann Rafting machen auf diesem Fluss. Man kann wandern, trekken, klettern, reiten, mit dem Zug durchfahren, Helikopter drüber fahren, Radfahren, Skywalk machen. Also so ein Ding, wo du so praktisch über den Himmel gehst, wo du so durchsichtige Platten unter dir hast. So ein Weg über.
Also wenn ihr Höhenangst habt, ist das super für eine Therapie.
Genau der Style, den man dann fahren muss. Ja, genau. Man lernt auch viel über sich selbst. Nein, aber das kann man alles machen. Du fährst erstmal ran an dieses Loch, wie Michael sagte, durch die kleinen Ortschaften drumherum. Es war übrigens, und jetzt ist das letzte Mal, verspreche ich euch, dass das Thema Hitze aufkommt. Es war so heiß, dass ich mit meiner Reisebegleitung in dem Moment dachten, wir tun es jetzt einfach mal. Wir braten jetzt ein Spiegelei auf der Motorhaube.
Hat geklappt?
Nein. Es ging relativ schnell. Wir dachten, das ist jetzt der Moment, so gefilmt und alles, jetzt geht's ab und so. Und dann natürlich auch schon im Kopf, das kriegen wir nie wieder raus aus dem Lack und so, hat alles überhaupt nicht funktioniert, also gescheitert, so. Egal. Wir fahren in eine dieser kleinen Ortschaften drumherum, um diesen Grand Canyon, die man passiert, wenn man da hinfährt, zum Rand des Grand Canyon. Die eine hieß Williams zum Beispiel. Da stehen ganz viele Oldtimer, hervorragende Diners, also so Oldschool-Amerika, so ein bisschen Route 66-Feeling. Du fährst dann noch ein bisschen weiter und hast dann das, was du gerade meinst, was man nicht erklären kann, diesen Ausblick, diese Weite in diesen Canyon. Diese Größe ist nicht in Worte zu fassen. Es ist, die Elemente sind roter Stein, steil abhangende Hänge, schroffer Stein, riesige Adlerkreisen oder große Vögel zumindest in der Ferne. Und du hast ein Szenario, ein Blick, den du hast, der aussieht fast wie eine Filmkulisse, weil er so surreal groß ist. Du hast ja meistens klaren Himmel, weil es da auch sehr trocken ist. Du hast diesen roten Stein, den blauen Himmel. Und du kannst es nicht erklären, wie groß die Fläche ist, die sich da unter dir und vor dir auftut. Und ganz unten entfernt fließt der Colorado River. Den siehst du manchmal. Der fließt so in Kurven da so durch. Der Grand Canyon ist doppelt so groß wie das Saarland. Einfach mal so als Hausnummer. Das ist zu groß, um es zu verstehen.
Das muss man mal sacken lassen. Ne? Ja. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich habe ja schon viel mit dem Saarland verglichen, also weil das natürlich in Deutschland immer so ein schöner Größenvergleich ist. Ja. Wie viel mal größer ist
der Grand Canyon? Doppelt so groß. Das ist unglaublich. Das ist ein Riesenloch in der Erde. Wie gesagt, du kannst dort einen ganzen Urlaub machen. Wenn du da vorbeikommst auf einem Roadtrip, wird es dir den Kopf zerreißen, du machst viele Fotos, du triffst liebe Menschen, die sich das auch anschauen. Ich habe da länger mit einem Biker diskutiert, irgendwie über Amerika und Deutschland und sonst was. Du triffst Menschen auf diesen Ausgucken. Du kannst drumherum so ein bisschen dieses Oldschool-Amerika Route 66-Feeling haben. Du kannst da sehr viel draußen machen, zelten, was auch immer. Toll. Und du verstehst einfach mal wieder, wie groß dieses Land ist. Für Lebensentwürfe, für Fehler, für Gutes, für Schlechtes, für Natur, für alles.
Ja. Weißt du, was für mich das Abgefahrenste am Grand Canyon war? Tatsächlich die Farben.
Ja.
Weil dieser Canyon, sag mal, da ist, wir haben eben, ich habe eben, und vielleicht einige von euch auch, haben eben gelernt, dass dieses Loch doppelt so groß ist wie ein deutsches Bundesland. So.
Ja.
Und du fährst halt da drum rum. Es gibt verschiedenste Aussichtspunkte und verschiedene Zugänge dazu. Und in meiner Erinnerung ist fast an jedem Punkt, wo du stehst, ob du unten stehst, ob du oben stehst, ob du vom Westen in den Osten guckst oder vom Norden in den Süden, je nachdem, wo die Sonne steht, verändert sich das Farbspiel dieses eigentlich roten Steins, aber er wechselt dann in beige, braune Farben, grünlich, verschiedene Rot, Orange. Also je nachdem, wie die Sonne da drauf brezelt, und die brezelt da natürlich sehr, sehr viel drauf, verändert sich dieser Canyon, diese Farben des Canyons. Ich habe da versucht, das in Fotos einzufangen. Es geht gar nicht richtig, aber ich habe auch nicht die richtige Kamera dazu. Aber das ist auch abgefahren, vor allem morgens dann früh und abends, Sonnenauf-, Sonnenuntergänge, wie die dann auch noch die Schatten dazukommen. Die Schatten und das Farbspiel kann sich kein Mensch so ausdenken, so vielfältig, und für mich mit eines der beeindruckendsten Schauspiele überhaupt, so an Farbenpracht. Plus dann noch eine, wenn man es morgens macht, früh, so eine Geräuschkulisse, wenn die Tierwelt da drumherum noch wach wird und die Vögel dann aufsteigen, und das ist ganz, ganz fantastisch.
Und es geht schon wieder weiter.
Yeah!
Es geht schon wieder. Es hört ja nicht auf in den USA. Es ist wirklich es gibt so viele Highlights, und wir sind auf dem Roadtrip. Das heißt, du kommst nie irgendwo an, du fährst immer weiter. On the Road Again sozusagen. Toller Song übrigens. Gerade in der Version von Willie Nelson und Johnny Cash, die Live-Version On the Road Again. Einer der Songs für mich für diesen Roadtrip. Du kannst zum Beispiel weiter nach Arizona reinfahren. Wir sind ja gerade in Arizona. Und uns da, und uns da halt verlassenere Orte angucken. Also zum Beispiel mein Appell immer, nutzt das Navi. Ihr werdet alle ein Navi haben im Auto. Gebt einfach Orte ein, die euch interessieren, worüber ihr mal gelesen habt. Fahrt dahin 2-3 Stunden. Warum nicht? Man kommt auch in abgelegenere Ecken, wo wirklich keine Touristen mehr sind oder so. Man sieht gar noch andere Ecken. Ich stand irgendwann vor einem riesengroßen Kaktus, den ich niemals gesehen hätte, wenn ich nicht zu irgendeinem Weingut geprescht wäre, was irgendwie gar nicht auf meiner Route lag, dass ich unbedingt mal sehen wollte.
Und ihr seid heute noch fest zusammen wahrscheinlich. Ne?
Ja, der Kaktus sitzt hier neben mir und massiert mich gerade. Mit seinen Nadeln. Ja. Nein, aber was man bei all dem nicht vergessen sollte, wir bewegen uns ja weiter ein bisschen ostwärts, dass diese gesamte Gegend hier, auch um Grand Canyon rum und vor allen Dingen halt in Arizona und auch Utah, dem Bundesstaat Utah, der da in der Nähe liegt, etwas nördlich davon, das ist alles auch Navajo-Land, also das Land der indigenen Ureinwohner der USA, ist eines der größten Reservate dieser Ureinwohner noch in den USA. Es ist so groß wie Bayern, ne? Wenn man sich darüber mal informiert, so dieses Gebiet, in dem die Navajos leben, ist sehr groß. Es liegt in Utah, New Mexico und Arizona. Und hat rund 300.000 Stammesangehörige, diese Bevölkerung im Navajo-Reservat. Und man kann da ein bisschen einringen, diese Thematik, wenn man will. Also man kann sich im Netz zum Beispiel mal informieren. Da gibt es Seiten zu den Navajos und von den Navajos und so. Also die zeigen, die machen immer mal wieder Volksfeste und so. Wir haben dann einfach mal gegoogelt, haben geguckt, haben die mal irgendwo wieder ein kleines Fest. Das sind winzige Dinger. Ne? Also das ist jetzt wirklich so wie so eine kleine Gemeinde, die ein Fest macht, so ein Grillfest oder so. Da fährst du dann hin. Also wir sind da hingefahren, haben uns das angeguckt. Einfach ein kleines Volksfest, bei dem man den Leuten dann sozusagen ein bisschen näher kommt. Die haben da Stände zum Essen, zum Verkaufen, zum Schnacken. Einfach mal, guckt euch diese Seite auch an. Also fresst die Burger und geht in die Diners und hängt an den Tankstellen ab mit den ganzen Weisen und so, aber guckt euch auch die Seite an. Das ist auf jeder Ebene architektonisch, künstlerisch, menschlich einfach total interessant. Das ist auch eine Realität, die es dort gibt. Und auch eine sehr große Realität, die zum Beispiel in der Wahlberichterstattung gar nicht groß abgebildet wurde. Auch notgedrungen, weil man natürlich nicht mal über alles Bericht erstatten kann. Aber auch eine Seite der USA.
Ja, und es ist, was du genau gesagt hast, es ist halt dann doch eine Minderheit und für das weiße Amerika oft unangenehm, weil man ja schon irgendwie weiß, welches Erbe man dann hat, der Unterdrückung bis heute. Und da wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich, viel zu wenig getan hat, um diesen Menschen ihren Raum zu lassen, ihre Rechte zu lassen und ihre Kultur zuzulassen und nicht überall dieses vor allem weiße Amerika drüber zu stülpen. Und deshalb ist es wichtig, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Und jetzt nicht nur rein jetzt aus touristischer Sicht, sondern aus menschlicher Sicht genau sowas zu machen, da mal hinzufahren, vorbeizufahren, mit den Leuten zu reden und ihre Geschichten zu hören.
Ja, und die Spontanität, die ist möglich. Und man hat Internet, man hat Navis und so, man kann das dann suchen, vielleicht ist irgendwas. Das sind nicht die spektakulärsten Momente gewesen. Das war kein Grand Canyon-Moment, aber irgendwas, was mir genauso hängen geblieben ist, muss ich sagen. Was ich auch gefunden habe, zum Beispiel, was man immer mal gucken kann, was ich immer schon mal machen wollte, ich war auf dem Rodeo da in der Ecke.
Oh ja.
Richtig geil. Da waren wohlgemerkt Navajo und halt Cowboys sozusagen, also halt Leute, also klassische weiße Rednecks sozusagen, die irgendwie eher aus der konservativen Ecke sozusagen kamen. Ganz klassisches Rodeo. Also mitten im Nichts, also so eine Bergszenerie, also Prärie, eigentlich praktisch Prärie, was man unter Prärie versteht, wo so ein Cowboy so durchreitet, so in so einem alten Western. Du hast einen eingezäunten Bereich, natürlich in der Mitte, wo halt dann die Pferde geritten werden oder manchmal auch die Bullen. Du hast Country-Musik, da wird natürlich auch die Hymne gesungen am Anfang. Und man das Prinzip sich da einfach auf diesem Tier zu halten, ein paar Sekunden oder so, man kann davon halten, was man will. Ich will das jetzt auch gar nicht glorifizieren, aber es ist zum Beispiel wieder eine Facette von Amerika, des klassischen Amerika, die lebt, die gibt es. Das ist jetzt nicht irgendwie, da wird nicht in dem Moment irgendwas Altes wiederbelebt, sondern das war für die Leute, die ich da getroffen habe, nicht irgendwas Historisches, was sie jetzt, die fahren immer noch mit dem Oldtimer durch die Stadt oder so, sondern die haben das in dem Moment, was deren Realität, deren Hobby, deren Beruf, deren Leidenschaft war, Rodeo-Reiten. Autos, Staub, Barbecue, konservative Ansichten oft, die Hymne, wie gesagt, viele Männer, zum Glück auch ein paar Frauen auf ein paar Pferden, alle in Jeans, alle irgendwie mit Baumwollhemden. Interessant.
Ne? Ja, man darf das nicht vergessen, dass wir gucken uns ja das touristisch auch an und finden es irgendwie faszinierend, dass das nicht nur aus Filmen ist oder aus Büchern oder aus Geschichten, sondern halt ein Teil der amerikanischen Realität. Also die Navajo genauso wie die Rodeo-Leute. Ne?
Ja, also
und manchmal mischt sich's halt dann auch. Das genau. Ist ja auch das Unfassbare.
Ja, und irgendwie im Nichts. Du hast halt immer diese rote Erde und so. Es ist einfach ein ganz tolles, auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung gewesen, sagen wir so. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal einen Schritt weiter zum Schluss dieser ersten Folge. und kommt zu einem weiteren Wahrzeichen der USA, das für mich immer ganz, ganz oben auf der Liste stand, das ein bisschen abseits der eigentlichen Route liegt, weil wir würden jetzt eigentlich, wir biegen irgendwann so ein bisschen Richtung weiter Süden noch durch New Mexico nach Texas durch, aber eine Sache musste sein und das ist im Bundesstaat Utah das Monument Valley. Monument Valley sagt vielleicht manchen schon was, es ist das Sinnbild für den Wilden Westen. Es ist das Sinnbild vielleicht sogar für die USA, für den Westen, die Prärie Amerikas weiten. Es ist eine riesige Ebene aus rotem Sand, rotem Stein, mit diesen alleinstehenden riesigen Tafelbergen, die von der mit der Zeit von Windabtragung und so, wie heißt das nochmal, Erosion oder so halt freigelegt wurden. Also es ist eine ganz große Ebene, die ganz viele, die ganz Kulisse von ganz vielen großen Filmen waren, großen Western und so weiter. Unglaublich eindrucksvoll. Gebt Monument Valley ein und ihr fliegt weg. Also es ist wirklich einfach einfach für mich eine Herzensebene gewesen, eine Herzensgegend, die ich unbedingt mal besuchen wollte. Und wie macht man's? Wir sind hin, haben gepennt, haben uns ein Motel genommen, die man übrigens außerhalb der Stadt immer gut spontan mieten kann. Das sei auch gesagt. Kümmert euch ein bisschen vorher, kommt da nicht an und klingelt, aber ruft vielleicht an am selben Tag, wenn ihr eure Route klar habt. Pennt da, das war so ein kleines Nest irgendwo in der Nähe am Rand vom Monument Valley. Klassische Nacht im amerikanischen Motel. Du kaufst Fast Food, du haust dich aufs Bett, du guckst 2000 Kanäle im Fernsehen, nur Müll im Fernsehen, Talkshows, was auch immer. Du pennst ein, war flimmern im Fernsehen und wachst morgens früh auf. Machst eine
Dusche. Weil das Bett so schlecht ist.
Ja, mein Gott, ne? Und also, alle Zimmer sehen gleich aus auch. Alle Hotelzimmer in Amerika sehen alle immer gleich aus, haben wir das Gefühl. Gerade auf dem Land. Du stehst verdammt früh auf wieder, um den Sonnenaufgang zu erleben. Du duschst in Chlorwasser. Übrigens, amerikanische Eigenart. Jedes Wasser, das am Hahn kommt, ist mit Chlor versetzt. Du steigst ins noch kühle Auto, hast dieses Schlüsselgeräusch, so ding, 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 ding. Du hast so ein Geräusch, wenn du ins Auto steigst, das du immer wieder hören wirst, so ein Sicherheitsgeräusch, wenn der Schlüssel steckt und die Tür noch auf ist. Und du fährst auf die Straße und fährst wieder im Dunkeln los. Es wird dunkelblau, heller und an den Rändern schon wieder etwas gelb am Horizont. Und du fährst durch diese große, rote, karge Ebene und kommst irgendwann durch diese ersten großen, hohen Tafelberge durch mit deiner Straße, die sehr gut geteerte, geradeaus Straße, die dich fast wieder zum Einschlafen bringst. Und die Sonne geht langsam auf und irgendwann trifft dich der erste Sonnenstrahl fast parallel zum Boden, weil die Sonne halt aufgeht. Und du hältst an. Und du bist natürlich allein oder weitestgehend allein, weil es halt einfach nicht viele Leute gibt um diese Uhrzeit auf dieser Straße. Und du steigst aus und du stehst auf dieser schwarz geteerten Straße mit den gelben Markierungen auf der Straße, steigst aus deinem fahrenden Zuhause, deinem Auto aus, irgendwie echt noch müde, irgendwie hast noch nichts gegessen und stehst vor dieser gigantischen Kulisse des wilden Westens der USA. Im Nichts, riesige Weiten, der Wind macht so ein kleines Rauschen auf deinem Ohr. Und du stehst vor den größten, bekanntesten und schönsten und kargsten Bergen, den rotesten in dem Moment auch, weil die Sonne gerade aufgeht und das Licht so ist, der Welt. Da spielten Filme wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Easy Rider, also die großen Filme ihrer Genres spielen da, weil das so eine Ikone an Kulissen ist. Alles ist rot, 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 der Himmel blau, blau, blau und du verstehst halt, das ist Amerika, das ist jetzt das Ende sozusagen des Abschnitts Westküste. Du fährst jetzt in das Land rein und da öffnet sich ein Land, das noch so viel mehr Natur und Leute zu bieten hat, dass du es nicht in deinen Kopf reinkriegst und bist an einem Ort und hakst was für dich ab und denkst, besser wird's nicht, aber es wird noch besser.
Alter, weißt du, was das Schöne ist, Jochen?
Na?
Wir zwei fahren im Cabrio da durch und wir wissen schon, es wird nicht unbedingt besser, aber gleich gut und anders. Und wir kommen an Dingen vorbei, die einem überraschen. Das ist ja das Abgefahrene einfach in den USA. Du hast es ganz am Anfang gesagt, das Land ist so groß und genau weil es so groß ist, bietet es so viel Überraschung. Also naturmäßig, menschenmäßig, architektonisch, von den Tieren. Dann sieht man auch mal eine Klapperschlange, sagt der guten Tag oder guten Nacht. Es ist wirklich alles da. Plus Essen, ne? Du Kultur. Hast ja gesagt, wir fahren Richtung Texas. Da wird Essen und Kultur auch nochmal eine andere Rolle spielen. Und Texas sowieso. Texas, man hat so viel Klischees über Texas, so konservatives Amerika. Gleichzeitig gibt es da Orte wie Austin, Texas, was eine der hipsten Metropolen dieses kompletten Kontinents ist. Also diese Gegensätze, die werden wir auch in Folge 2 und dann auch in Folge 3 dieses USA Roadtrips erleben. Zum Ende, Jochen, haben wir noch was Fantastisches, was für euch da draußen. Das könnt ihr nämlich gewinnen. Und es ist eine tolle Lektüre, die unsere Roadtrip-Folgen so ein bisschen begleiten könnte. Und zwar die lieben Leute vom Conbook Verlag. Es ist ein toller Verlag mit Reiseliteratur. Die haben eine Reihe, die heißt 151. Das heißt 151 Momente aus der ganzen Welt. Und da gibt es natürlich nicht nur Island, Spanien, Japan, China, Indien und Südafrika, sondern natürlich auch 151 Momente über die USA. Das sind Momentaufnahmen, kleine Kapitel, ganz bunt gemischt. Also ich schlag mal hier auf Gated Communities, ne, freiwillig hinter Gittern leben. Das ist ja auch so ein Thema, was wir hier gar nicht so kennen in Deutschland, was spannend ist. Dann was habe ich hier noch? Private Beaches, ne, auf Sand gebaut. Urgent Care, Streetcars, State Parks. Also man hat so alle möglichen Sachen, über die wir aus Santa Claus, passt jetzt zu Weihnachten, also über diese ganzen Stichpunkte gibt es kleine Geschichten in so kleinen Dosen, 151 Dosen über die amerikanische Geschichte, über die Menschen, über das Leben in einem Buch zusammengefasst von Petrina Engelke und Kai Blum. Und dieses Buch, USA 151 Momente, das könnt ihr gewinnen, dreimal bei uns. Meldet euch einfach bei uns. Schreibt uns am besten vielleicht eine Mail. Unsere Mailadresse reisenreisen@googlemail.com. Sich unfassbar leicht merkende Adresse. Findet ihr aber auch bei uns auf Instagram, auf Facebook und auf unserem Blog reisenreisenderpodcast.de. Da findet ihr unsere Kontaktdaten. Schreibt uns, dass ihr das Buch haben wollt. 151 Momente in den USA. Dann schicken wir euch das zu. Drei Stück gibt's zu gewinnen. Und das Tolle ist, bei uns auf dem Blog hat Petrina Engelke, das ist eine der beiden AutorInnen dieses Buches, auch noch eine Geschichte erzählt. Also guckt mal bei uns auf dem Blog vorbei. Da gibt's noch mehr zu den USA. Und da findet ihr auch alle Kontaktdaten zu diesem Buch.
Noch ganz kurz, Tipp. Ganz kurz, lass mich noch einmal kurz sagen. Ich habe bei Petrina, ist ja eine tolle Frau, die ich schon länger kenne aus dem Musikjournalismus, und ich habe mit ihr eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Darauf kann ich jetzt nochmal hinfallen. Ach. Die Petrina hat mich gefragt, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich habe mit Petrina noch eine Folge aufgezeichnet, auch zu ihrem Podcast. Sie hat einen Podcast, der heißt Notizen aus Amerika. Und das ist ein Podcast, der sich nur um die USA dreht, weil sie vor einigen Jahren in die USA gegangen ist, als Mensch, der aus Deutschland eigentlich stammt. Da habe ich eine Folge mit ihr gemacht zum Thema, wie Amerika klingt. Also wir haben sehr viel über Musik geredet und auch über Sounds, irgendwie, was für Geräusche man mit Amerika und so verbindet. Also hört euch den gern mal an. Also sie macht das sehr, sehr detailverliebt und sehr liebenswert und sehr gut auch. Also sehr gut aufgearbeiteten Podcast, der sehr nah an Amerika dran ist. Das nur als kleiner Tipp noch. Petrina Engelke, Notizen aus Amerika. Ja.
Und da bist du im Podcast drin, ohne dass ich was weiß, redest du mit anderen Frauen über Amerika?
Vor all den Leuten sage ich sie jetzt.
Ja. Ich akzeptiere das. Ich lege dann aber auch nach. Okay. Jetzt lege ich aber auch nach. Es gibt noch einen Podcast, den wir euch empfehlen wollen zum Thema Amerika, und zwar Reisepassnummer. Der Podcast. Das ist ein sehr spezieller Podcast von Stefan Wintermeyer. Der macht es ein bisschen anders als wir. Der macht mehr so kleine Reisereportagen mit seiner Familie. Also viel Sounds und so. So ein bisschen was für Genießer. Und der hat einen Trip in Florida für euch in seinem aktuellen Podcast Reisepassnummer. Da ist er mit seiner Familie Krokodile und Alligatoren gucken. Und das ist auch toll. Also da könnt ihr euch so richtig die USA Volldröhnung geben. Also mit uns, mit 151 Momente und Reisepassnummer, der Podcast über einen Trip nach Florida. Mann, da kann's euch jetzt aber auch nicht langweilig werden in der nächsten Zeit, bis die zweite Folge zu unserem USA Roadtrip rauskommt. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen gesagt, wir fahren Richtung Texas. Jochen, wo werden wir mit unserem Cabrio noch Halt machen? Kannst du schon ein bisschen was spoilern? Ja,
also Texas auf jeden Fall, das verdient was, das ist sehr spannend. Südstaaten, New Orleans, aber da auch den Bible Belt hoch, also auch teilweise mittlerer Westen. Wir fahren dann in der Mitte hoch, total spannend. Viele Musikstädte, viel Konservatives, ganz komische Kommunen, die es gibt, die man besuchen kann. Also viel, was ihr erwartet, viel, was ihr nicht erwartet. Und bevor es dann in der dritten Folge wirklich um die Ostküste und Washington D.C. und New York und so geht, wird es wirklich nächste Folge eine, also Texas ist der Wahnsinn. Also in jeder Hinsicht, positiv und negativ. Freut euch auf was. Also ich freue mich jetzt schon.
Chicago machen wir auch, ne? Chicago.
Kann man ja auch mal machen, ja. Guck mal,
Ja. Das
hört nicht auf, das hört nicht auf.
Mein Alter, Gott. Wir könnten 200 Stunden USA machen. Ja. Ich freue mich sehr, Jochen, vielen, vielen Dank. Es macht mir unfassbar Spaß, auf dem Beifahrersitz zu sitzen und zu sehen, wie du uns da durch die USA kutschierst, unseren Roadtrip mit unserem Cabrio, mit der Brennstoffzelle.
Du bist ein guter Beifahrer.
Ja, danke, das freut mich. Ja, I'm the Navigator. Ja. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank auch immer für eure Nachrichten, die ihr uns schickt und eure Sterne, die ihr uns schickt und eure Likes bei Instagram und Facebook. Macht das gerne weiter. Uns macht das glücklich. Wir lesen alles, was ihr uns schickt und schreibt und wir schreiben das auch alles selbst. Manchmal kommen wir nicht hinterher, weil zu viel ist. Empfehlt uns gerne weiter, gerade in diesen düsteren Zeiten, in diesen grauen Zeiten 2020, 2021, in diesem seltsamen Jahreswechsel. Haltet durch. Wir versuchen so viel wie möglich für euch da zu sein, rauszuschütten aus unserem Gehirn. Wir können ja gerade auch nicht reisen, aber wir sind ja gesegnet, dass wir schon beide zusammen 400 Jahre alt sind. Wir haben schon viel erlebt und vieles ist genauso aktuell wie vor 250 Jahren, gerade in den USA. Und deshalb sind wir für euch da, freuen uns, wenn wir irgendwie im Austausch sind mit euch. Und Jochen, ich wünsche dir noch einen tollen Tag, egal was du heute noch machst. Und ich freue mich sehr, wenn wir weiterfahren in unserem Car Through America.
Danke dir auch und euch da draußen. Alles Gute, passt auf euch auf und bis bald. Adios.
Wie man in Amerika sagt.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.